Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg. Du wirst in diesem Podcast von den Learnings erfolgreicher Unternehmer, Investoren und anderen inspirierenden Persönlichkeiten profitieren. In Experteninterviews bespricht Maurice Borg mit seinen Gästen das Wichtigste rund um die Themen Aktien, Immobilien, Steuern, Vermögensaufbau und Persönlichkeitsentwicklung. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
Jo, moin Maurice.
So, servus Tobias. Das klappt ja wie ein Länderspiel, du.
Sehr schön, sehr schön. Ich habe gerade mal geguckt, ich war eben warst du noch mit meiner Anlage verbunden, aber so jetzt geht's. Jetzt hat er aufs Handy umgesprungen.
Ja, cool. Nee, Technik klappt nicht immer hier bei Instagram, deswegen ist das schon mal sehr positiv. Ja, lass uns mal starten. Wir haben viel vorbereitet, uns vorhin hier nochmal gesprochen, über ein paar Fragen schon diskutiert und da kamen schon ja einige ganz spannende Punkte an. Oh, ich glaube, ich höre mich doppelt bei dir. Kann das sein?
Ach so, das ist ein guter Hinweis. Wie mache ich das am besten raus hier? Warte mal. Ja, das ist natürlich gut,
wenn man das vorher dann... schlecht, ja, versteht ihr mich schlecht? Verstehst du mich gut, Tobi?
Ich verstehe dich gut.
Okay. Ja, wenn noch jemand mich schlecht versteht, könnte man sagen, dann muss ich die AirPods wahrscheinlich rausnehmen.
Naja, es hat gerade ein bisschen, war es kurz so ein bisschen gedämpft, aber wenn du dich doppelt hörst, ist halt auch blöd. Ich überlege gerade, ob ich meine Kopfhörer. Soll ich mal meine Kopfhörer aufsetzen? Dann sehe ich zwar aus wie Mickey Mouse, also aber.
Gerade geht es bei mir.
Warte, ich versuch's mal.
Liegt deine AirPods, okay, dann nehme ich die mal raus.
So, jetzt besser?
Ja, also ich höre dich super. Wie gesagt, jetzt kannst du dich auch nicht mehr selbst hören.
Okay, alles klar. Ja, Tobi, schön, dass geklappt hat und dass du dich auch bereit erklärt hast, mit mir mal einen Livestream zu machen. Wir kennen uns schon, ich weiß gar nicht wie lange, ich glaube 2 Jahre in etwa. Und ich habe dich kennengelernt durch einen relativ lustigen Zufall. Ich hatte damals in die Immocation-Gruppe, also von dem Buch Immocation, was ich auch sehr empfehlen kann, gerade um so die Basics im Immobilienbereich zu lernen, da hatte ich meine Gruppe geschrieben, hey, ich suche im Grunde jemanden, der für mich die Immobilienauswahl macht, weil ich einfach keine Zeit habe oder ich finde immer keine Zeit, ist so ein Stück weit so eine Ausrede. Ja, jeder hat dieselbe Zeit, aber ich habe halt keine Priorität auf dieses Thema gesetzt und mir war es einfach zu anstrengend und habe jemanden gesucht, der für mich die Immobilienauswahl betreibt, mir besser einsagen kann, ist das eine gute oder ist das eine schlechte Immobilie. Gerade damals war ich noch nicht so tief in dem Thema drin und dann hattest du geantwortet und hast dir ein Stück weit gesagt, dass du ja deine Leidenschaft im Immobilienbereich gefunden hast, hast selbst viel investiert, vorhin erzählt, dass du inzwischen nicht 8 Immobilien hast, sondern 32 schon, also bist jetzt auch sehr schnell gewachsen und hast dich dann im Grunde selbstständig gemacht. Erzähl doch nochmal so ein bisschen für alle, wie das entstanden ist und warum du auch vor allen Dingen Immobilien so nice findest.
Ja, genau. Also ich sag mal, diese grundsätzliche Leidenschaft zum Thema Investieren hatte ich schon länger. Das ging schon in der Schulzeit los. Wie jeder dann erstmal den einfachsten Weg gewählt, in dem Sinne, dass ich mit Aktien mich zuerst auseinandergesetzt habe. Das war damals 2007, 2008, also recht turbulente Zeit, wenn man gerade beginnt und dann ein halbes Jahr später eine Finanzkrise ausbricht, so dass ich da eher, wie sagt man so, sehr eine wilde Phase mitgemacht habe, wo ich dann gesagt habe, nach meinem in meinem ersten Angestelltenverhältnis, dass ich eigentlich eine bisschen solidere Investitionsthematik suche und bin so zum Thema Immobilien gekommen. Habe dann parallel zu meinem ersten Angestelltenverhältnis einfach ein kleines was heißt Portfolio, damals waren es die ersten 3 Einheiten gekauft. Da habe ich dann immer mehr verstanden, was man eigentlich mit Immobilien für Vorteile hat im Verhältnis zum Investieren in Aktien, dass man sich tatsächlich ja Geld von der Bank leihen kann, um das auch gut zu hebeln, so dass das Eigenkapital deutlich effektiver und sinnvoller einzusetzen, als es vielleicht im Aktienbereich meistens der Fall ist. Und ja, bin da an dem Thema hängen geblieben, habe dann nochmal wieder studiert, einen Master gemacht und nach meinem Master entschieden, ich will eigentlich komplett in die Branche einsteigen und habe dann als Transaktionsmanager angefangen für einen Private Equity Fonds, auch bei dir um die Ecke im Westen, im Berliner Westen. Und da haben wir für institutionelle Anleger nach Objekten gesucht und ich war quasi so der erste Filter für den Fonds beziehungsweise für unsere Firma, habe die Besichtigung gemacht der Objekte und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Parallel dazu, wie gesagt, mein eigenes Portfolio ein Stück weiter ausgebaut, um dann zu sagen, eigentlich will ich was Eigenes machen. Ich wusste nur die letzten Jahre immer nicht so richtig mit was. Und als ich dann gemerkt habe, immer mehr Menschen kommen immer wieder auf das Thema Immobilien mit mir zu sprechen, da wollen irgendwie Tipps haben, Erfahrungen oder einfach auch Empfehlungen, ob das jetzt ein guter Deal ist oder nicht, habe ich dann gemerkt, da ist scheinbar eine Nische, wo Menschen Bedarf haben, ohne jetzt bisher sich da gut aufgehoben zu fühlen. Der klassische Makler, der verkauft halt Sachen, der wird wahrscheinlich eher selten sagen, Mensch, das, was ich Ihnen hier anbiete, das macht keinen Sinn, sondern es ist halt ja, ein Verkaufsmakler, der Sachen abverkauft und es gibt eigentlich niemanden oder keine Position, wo sich Privatpersonen hinwenden können und sagen, ich habe hier folgende Strategie oder möchte Folgendes erreichen mit meinen Investments. Wie kann ich denn das am besten erreichen? Und ja, das war ein spannender Ansatz. Und seit 3 Jahren sind wir jetzt selbstständig, beziehungsweise bin ich selbstständig mit Immovisory. Und wir sind ein kleines Team mittlerweile von 5 Leuten und machen das an allen Standorten, bieten wir diese Dienstleistung an, wo wir auch selbst investiert sind. Genau.
Ja, das ist, also du hast ja zwei Vorteile jetzt genannt von Immobilien quasi. Also einmal dieser Hebeleffekt, den man hat, ne?
Ja.
Und dann eben im Vergleich jetzt zu Aktien gezogen, dass man nicht wie bei einem Aktiendepot, und da bin ich ja auch nicht gerade großes Vorbild, wo ich immer ständig dreimal am Tag mich irgendwie ins Depot einwähle und dann immer diese Bewegung verfolge, ne?
Ja.
Und das ist ja zum Teil, musst du da auch mental, je höher dein Depot wird, ja immer stärker werden. Und das finde ich auch sehr spannend bei Aktien, also mich selber so zu beobachten, wie du mit dieser Verlustangst umgeht, diesen emotionalen Dingen, die da passieren, wenn du in dein Depot mal switcht. Und so wie was hatte ich am Donnerstag? Ich auch, am Donnerstag bin ich um 11.000 Euro runtergegangen, ne?
Ja.
Und das siehst du dann so, während du da gerade arbeitest und du siehst so, wie dein Depot bei eben 11.000 Euro runter switcht.
Ja.
Damit muss man auf jeden Fall umgehen können. Und bei Immobilien ist es einfach nicht so transparent, ne? Also du kannst natürlich jetzt mal gucken, was ist der Zeitwert der Immobilie, kannst ja mal ein bisschen dich auf gängigen Portalen umschauen, aber machst du dann doch nicht, weil du zu faul bist, so gefühlt, ne? Und dadurch
Ja,
laufen sie halt so. Ich
man kann auch
meine,
besser schlafen.
ja, und Immobilien werden eben aber trotzdem auch Schwankungen haben, ne, in den Preisen,
Absolut.
und nur du siehst sie halt nicht so, ne? Und
Und genau diese Intransparenz im Markt ist eigentlich die Chance, die wir hier haben. Also der Aktienmarkt sagt ja immer, er ist transparent und es ist der perfekte Markt. Auch da gibt es immer mal wieder Verwerfungen, aber im Immobilienmarkt hat man einfach diese Intransparenz, die dazu führt, dass wenn man hier Zeit reinsteckt, man tatsächlich Werte heben kann, was, glaube ich, am Aktienmarkt zumindest kurzfristig schwieriger ist. Da kann man zwar langfristig natürlich auch einen guten Deal machen, wenn sich die Firma dann aber auch langfristig weiterhin gut entwickelt und es ist nicht steckt nicht so richtig in deiner Hand, ne? Ob jetzt Tesla gute Entscheidungen trifft oder schlechte Entscheidungen trifft mit ihren strategischen Themen, die sie haben, das kannst du nicht wirklich beeinflussen. Und bei Immobilien hast du zumindest einen gewissen Einfluss darauf, was für eine Sanierung machst du, was für einen Mieter holst du dir rein. Vielleicht hast du im Haus lernst du noch andere Eigentümer kennen, die genervt sind von dem Ganzen, was da mit dranhängt und sagst, Mensch, ich kaufe ihnen das ab, dann haben sie das Thema von der Kette. Also da gibt es halt auch noch so ein paar Links- und Rechts-Tricks, die halt am Aktienmarkt so erstmal nicht gibt. Ja.
Ja, das finde ich auch ganz spannend, diesen Ansatz quasi als Immobilieninvestor so sich zu sehen wie so ein kleiner Unternehmer eben, ne? Also du hast ein kleines Immobilienunternehmen und kannst da eben gute und auch schlechte Entscheidungen treffen.
Ja,
Also
genau.
nochmal quasi der dritte Vorteil. Deswegen, warum bin ich losgezogen damals und wollte, also was heißt damals, ne? Das war jetzt vor 2 Jahren, oder nicht mal, ich glaube es war 2019, ne? Letztes Jahr sogar. Kreuzberger
Anfang.
Hochstraße. Ja. Ja.
Genau.
Und mein Gedanke war ja genau der, dass ich gesagt habe, hey, ich bin Angestellter, ich habe eine sehr gute Bonität. Und na klar kann ich immer Geld verdienen und das dann in Aktien zum Beispiel investieren. Aber was ja noch viel geiler einfach ist, ist fremdes Geld zu nehmen und damit quasi Geld zu verdienen, beziehungsweise mein eigenes Vermögen zu erhöhen. Und das fand ich, das war für mich so der ausschlaggebende Grund und warum ich eben in Immobilien gegangen bin. Und ja, und die anderen beiden Effekte, klar, sehe ich auch so, macht mir mal mehr Spaß, mal weniger. Also ich finde, das ist so Fluch und Segen zugleich, dass du bei Immobilien, du hast ja auch mehr zu tun. Also gerade bei dem Konzept, was ich ja bei vielen Wohnungen fahre, ist ja dieses WG-Konzept. Und wenn du dann immer wieder Kündigung hast und dann immer wieder Arbeit, das ist natürlich schon ein bisschen anders wiederum als bei einer Aktie, ne, die du kaufst und naja, dann hast du nichts damit zu tun, keine Arbeit, ne? Also so ganz passiv ist das Einkommen bei mir nicht, was Immobilien betrifft, ja.
Nee, kommt halt auch immer darauf an, welche Strategie man fährt, ne? Es gibt Gott sei Dank ja auch noch Standorte, die ohne diese kreativen Ansätze funktionieren. Auch an denen sind wir sehr aktiv, sei es jetzt Leipzig oder der Speckgürtel von Berlin. Aber in den Top-Städten, Berlin, Hamburg, München oder wie auch immer, da muss man schon sehr kreativ sein, um da noch einigermaßen Deckung zu erzielen. Oder wenn man sogar mehr als eine Deckung erzielen möchte, dass es sogar einen Cashflow abwirft, dann ja, dann reizt man es natürlich so aus, dass es dann sicherlich auch ein bisschen mehr Arbeit ist, ja, mit Möblierung und Auswahl der richtigen Mieter und so weiter. Genau.
Ja, jetzt hast du ja viel, also du lebst ja auch in Berlin, bist aber gebürtiger Hamburger, oder?
Ja, genau.
Und hast natürlich jetzt viel in Berlin gemacht, aber in Berlin hat sich ja die politische Situation jetzt die letzten Jahre auch gewandelt. Das ist ja mit dem Mietendeckel was gekommen, wo du auch quasi gar nicht mit gerechnet hast, so gefühlt, ne? Also du hast ja damals, kann ich mich noch daran erinnern, auch gesagt, das ist ja der Wahnsinn, das kann gar nicht kommen, ja, weil das so ein Quatsch ist. Aber hätte es ja tatsächlich auch gekommen. Und ist es der Grund, warum du dann auch jetzt ausgewichen bist auf Berliner Umland und Leipzig und was noch?
Ja, auch würde ich sagen, aber auch da wieder, ne, man muss den Markt so nehmen, wie er ist. Und wenn wir jetzt einen politisch gewollten Stillstand haben, kann das auch wieder eine Chance sein. Also stimmt, rein auch geschäftlich vom Kundeninteresse ist Berlin jetzt erstmal zurückgegangen. Das war für uns auch ärgerlich, weil es deutlich aufwendiger in Leipzig dasselbe Geschäft zu machen wie in Berlin, ist ja logisch, vom Volumina her und auch von der Entfernung, da einfach immer wieder hinzufahren. Selber finde ich aber Berlin trotzdem weiterhin spannend, weil ich kaufe ja die Immobilie nicht mit der Absicht, sie in 2, 3 Jahren wieder zu verkaufen, sondern es ist ja Minimum 10 Jahre angelegt, manchmal auch länger. Und wenn wir jetzt politisch gewollt einfach einen Rückgang der Preise haben, weil sie die Mieten einfrieren oder ähnliches, dann sind das für mich auch wieder Chancen, die daraus entstehen können, darauf aufsetzen, noch eine Corona-Krise, wo eine Zeit lang jetzt auch viel Unsicherheit im Markt herrschte, hilft schon, weil man dann sagen kann, gut, wenn sich jetzt die schwachen Hände, wie man bei Aktien ja auch sagt, die schwachen Hände trennen sich von den Papieren. Auch Ähnliches kann man im Immobiliensegment sehen. Gerade jetzt im Mehrfamilienhausbereich sind die Preise knapp 20, 25% unter letztem Jahr. Und das ist ja Wahnsinn, ne? Das sind jetzt wieder 2016er, 2017er Preise. Also, das soll mir mal jemand erklären, warum das in 10 Jahren nicht wieder vernünftig sein sollte. Die Politik wird es nicht ewig schaffen, die Stadt einzubremsen. Und dann halte ich das eher für eine Chance. Aber klar, jetzt kurzfristig ist es erstmal ärgerlich für diejenigen, die jetzt auf diese Cashflows angewiesen sind. Aber gut, das sollten die wenigsten sein, die das so investieren. Aber trotz allem, ich sehe es eher als Chance, und gerade für uns junge Investoren, die jetzt einen 10 Jahre oder mehr Horizont haben.
Der Maxim schreibt gerade, sind die Preise, also du sagtest 25% im Mehrfamilienhausbereich, ist das deutschlandweit gesprochen? Also sind die Preise gesunken in allen Bereichen oder Eigentumswohnung nicht,
Nee,
weißt du das?
genau, Eigentumswohnung nicht, weil da sind immer noch genug Selbstnutzer auf dem Markt, die jetzt, ich rede jetzt erstmal für Berlin, die Preise auffangen. Es ist ein bisschen schwierig auseinander zu dividieren, ist es jetzt mehr Mietendeckel oder mehr Corona? Es ging schon vor Corona los, dass die Mehrfamilienhäuser auf jeden Fall günstiger geworden sind und wurde dann vielleicht nochmal ein Stückchen verschärft so im Frühjahr. Aber ist jetzt auf jeden Fall auch zum Stoppen gekommen. Also ich glaube, jetzt sind sie wieder ein Tick nach oben gegangen. Ein bisschen vergleichbar vielleicht sogar fast mit dem Aktienmarkt, wo man wirklich ja diesen Ausverkauf hatte, März, April. Und dann ging es auch, hat sich ja sehr stabilisiert, nicht nur stabilisiert, ihr seid ja schon wieder auf Höchstkursen unterwegs. Aber ähnlich ist es auch im Immobiliensegment gewesen. Ich glaube, die Mehrfamilienhäuser sind immer noch, wie gesagt, deutlich günstiger als im letzten Jahr. Und ob das jetzt Corona-bedingt war, ich glaube, es ist eher Mietendeckel-bedingt. Und wenn ich es auf
Okay.
Deutschland ausbreite, ist das auch tatsächlich nicht so spürbar. Das ist tatsächlich jetzt ein Berliner Einzelgeschehen. Und ich meine, klar, wir haben jetzt im Gewerbeimmobilienbereich vielleicht nochmal ganz andere Möglichkeiten, aber das ist halt ein Segment, was wir nicht so stark verfolgen. Ich weiß nur, dass da einiges los ist und da ist ja auch nachvollziehbar, dass jetzt ein Gastrogewerbe oder ein Bürogebäude echt Probleme haben kann, wenn die auf andere Art von Mieten kalkuliert wurden. Aber wie gesagt, das ist nicht unser Spezialgebiet, deswegen will ich mich da auch nicht aus dem Fenster lehnen.
Ja, aber dein Spezialgebiet ist ja, Immobilien auszuwählen. Und du hast ja heute auch wieder besichtigt. Und ich glaube, der Stream heute soll ja ein bisschen unter dem, oder nicht ein bisschen, soll primär darum gehen, die erste Eigentumswohnung oder die erste Immobilie, was gilt es zu beachten? Und das Ganze fängt ja quasi irgendwie bei der Objektauswahl mit an. Und wenn man einmal auf so ein Portal geht wie ImmoScout, ImmoWelt und was es nicht auch noch alles so gibt, dann hat man ja erstmal eine Vielzahl an Angeboten oder keine Angebote, ja, also ob das gute Angebote sind oder eben nicht. Aber wie gehst du jetzt vor, wenn du jetzt gute Immobilien suchst? Und vielleicht kannst du auch mal so eine Kalkulation, so eine Bierdeckelrechnung vielleicht mal aufmachen, weil ich glaube, wenn ich so mit jungen Menschen spreche oder Menschen, die halt noch nicht investiert haben, die wissen gar nicht so recht, was die Zahlen jetzt da überhaupt aussagen und wie man sie bewertet.
Ja. Also erstmal empfehle ich jedem ein paar Ticker anzulegen, also Suchfilter, die dann automatisch einem immer mal wieder ein Update geben, sodass man halt dranbleibt. Das ist so ein ganz guter Einstieg, um einfach einen Marktüberblick zu bekommen. Und wenn man mal ein paar Monate lang jede Woche E-Mails bekommt mit Angeboten, dann kriegt man ja relativ schnell auch ein Gefühl für erstmal so einen Quadratmeterpreis, der in der Region halt vorherrscht. Wenn man noch nicht weiß, wie man die Ticker einstellen soll, dann kann man sich über den Homeday-Preisatlas zum Beispiel erstmal auch einen Überblick verschaffen. Und dann kann man tatsächlich die Ticker auch so nachstellen, dass man Radien oder einen Radius zeichnet, in welcher Region man was sucht. Das kann sowohl jetzt nur bei ImmoScout sein. Es gibt aber auch Tools, wo man es über die ganzen Plattformen hinweg in einer Plattform machen kann. Die kosten dann aber ein bisschen was. Genau, und nach einer Zeit hat man
Ganz kurz, was gibt es da für ein Tool, was das so übersichtlich macht?
Also wir nutzen tatsächlich verschiedene, weil witzigerweise die Tools versprechen alle dasselbe, aber dann kommt das eine Objekt bei dem einen und bei dem anderen kommt es nicht. Deswegen versuchen wir verschiedene zu nutzen. Es gibt Immometrica, ThinkImmo hier auch aus Berlin und Imavis aus Österreich. Das sind drei verschiedene Anbieter, die wir alle parallel nutzen, um einfach auch sicherzustellen, dass da uns nichts durchrutscht. Genau, aber gleichermaßen kann man es auch bei eBay Kleinanzeigen oder ImmoScout einfach selbst machen, dass man sich nur dann auf der Plattform was zumindest einstellt. So gewinnt man erstmal einen Marktüberblick und nach einer gewissen Zeit hat man dann eine Einschätzung, okay, Mensch, das ist aber jetzt schon günstiger, als was die letzten 6 Wochen reinkam und dann schaut man sich es einfach mal an. Genau, dazu immer gegenchecken mit Homeday-Preisatlas, der ist in den meisten Regionen Deutschlands ziemlich gut. Das ist zwar auch immer nur ein Durchschnittspreis, aber da kann man sich dann dran langhangeln, ne? Also ein Erdgeschoss würde ich immer sehe ich immer einen 10%igen Abschlag auf jeden Fall. Ein Altbau ist natürlich eher schöner als jetzt eine 70er-Jahre-Platte, mit Balkon, ohne Balkon. So, da kann man so eigene kleine Abschläge oder Zuschläge machen, je nachdem, wie auch der Zustand der Wohnung ist. Und so hat man dann nach einer gewissen Zeit zumindest für eine Region ein ganz gutes Gefühl.
Okay, und jetzt habe ich mir das eingerichtet, und jetzt kommt so ein Angebot rein und jetzt öffne ich das bei ImmoScout oder ich kriege ein Exposé zugeschickt, wo jetzt die ganzen Daten vorhanden sind. Welche Daten nimmst du dir jetzt raus? Also wie machst du jetzt deine Bewertung?
Ja, also genau, erster Blick erstmal Quadratmeterpreis, versuche ich dann ins Verhältnis zu setzen, Zustand, Lage, passt das einigermaßen, ist das interessant, vermietet, nicht vermietet, gerade in guten Standorten sind die leeren Wohnungen 20 bis 30% teurer als die vermieteten Wohnungen, aber trotz allem kann auch eine vermietete Wohnung ein super Deal sein, ne? Das ist dann zwar cashflow-mäßig, wenn ich jetzt mal für Berlin spreche, meistens nicht klasse, weil es halt zu 5, 6 € von vor 10 Jahren vermietet wurde oder 20 Jahren. Aber wenn der Quadratmeterpreis einfach 40% unter Marktwert liegt, was häufig passiert, weil es einfach vermietet ist und die Mieter so viel Rechte haben, man hat so wenig Handhabe gegen diese schlechte Vermietungssituation zu ändern, dass es häufig dann einfach sehr, sehr günstig ist, kann trotzdem interessant sein. Man muss dann halt schauen, gut, ist es vielleicht eine Wohnung, wo man kann auch mal mit dem Mieter sprechen, wie sieht es denn aus? Haben Sie, was ist Ihr Plan? Ich meine, wenn es eine Einzimmerwohnung ist und der Student ist fertig mit dem Studium, und dann kann es auch ganz alleine, von ganz alleine passieren, dass sich auch mal so eine Wohnung wieder frei wird. Oder auch im altersbedingt, ne, viertes Stockwerk ohne Aufzug, dann wird das 90-jährige Pärchen vielleicht nicht mehr 20 Jahre da leben. Ne? Das sind dann also so Parameter, die man mit in die Analyse mit einnimmt. Und genau, bei freien Wohnungen ist es natürlich ein bisschen einfacher zu kalkulieren. Ne? Da schaut man halt rein, was ist die Marktmiete, was kann man kriegen, wie ist vielleicht der Grundriss, macht der Grundriss Sinn für zum Beispiel so eine WG-Strategie, wie du sie ja manchmal fährst. Genau, das ist halt schon die recht spezielle Betrachtung für einen Standort wie Berlin. Wenn man jetzt ein bisschen nach außerhalb geht, wo es einfach von alleine sich tragen sollte, dann sind auch diese Diskrepanzen zwischen frei und nicht frei nicht mehr so groß. Zum Beispiel Leipzig, da kosten die Wohnungen relativ gleich viel, ein bisschen mehr kostet eine freie Wohnung dort auch. Aber da sollte es halt auch über die ganz normale Vermietung zumindest einigermaßen Cashflow geben. Cashflow ist immer so ein schönes Wort. Bierdeckelrechnung hattest du gerade angesprochen. Dann ist einer der Schritte einfach diese Bierdeckelrechnung zu machen. Man schaut sich an, was ist die Marktmiete. Auch die kann man über Homeday zum Beispiel rausbekommen. Und dann nimmt man die mal 12 für die Jahresmiete und teilt dann den Kaufpreis durch die Jahresmiete und erhält einen sogenannten Faktor. Und dieser Mietfaktor, wenn der um die 20 liegt, ist es ungefähr 5% der Brutto. Und ab da tragen sich die Objekte einigermaßen, sage ich mal. Umso niedriger dieser Faktor ist, das heißt, umso mehr Miete du im Verhältnis zum Kaufpreis bekommst, umso eher hast du einen positiven Cashflow. Und um das jetzt mal ins Verhältnis zu setzen, Leipzig kaufen wir ein zwischen 18 bis 20er Faktoren, also 5 bis 6% brutto. Und Berlin kauft man ein zwischen, oder kaufen wir ein zwischen 3 bis 4% brutto, also Faktoren 24, 25. Und dann gibt es halt andere Standorte irgendwo ein bisschen außerhalb, die halt ja etwas risikoreicher sind, wo man auch mal Faktor 12, 13, 14 noch einkaufen kann. Das sind dann halt schon 8, 9, 10% manchmal Rendite, zumindest brutto, auf dem Papier.
Okay, also jetzt nehme ich nochmal mit. Diese Suchtools, hier schreibt gerade noch jemand. Kannst du die nochmal wiederholen gleich? Wie hießen die drei?
Ja, Imabis,
Aha.
Immometrica, Imabis, Immometrica und Thinkimmo.
Okay, also das finde ich schon mal eine sehr coole Mitnahme. Und Homeday Preisatlas, das könnt ihr auch mal googeln. Das nutze ich auch. Da kannst du dann im Grunde die Adresse eingeben und der spuckt dir so eine
Genau.
Durchschnittsmiete aus, auch einen Durchschnittsquadratmeterpreis quasi,
Genau.
Hausblock genau. Was man da sicherlich beachten muss, ist, dass Homeday ist ja eine Maklerplattform, ne? Und die versuchen natürlich auch, dir einen hohen Kaufpreis anzuzeigen, damit du wahrscheinlich jetzt nämlich auch sagst als Immobilienbesitzer, wow, guck mal, wie viel meine Wohnung wert ist. Und jetzt melde ich mich direkt mal bei Homeday, weil die wollen ja Leads gewinnen. Also ist immer die
Ja.
Frage, hast du dazu eine Meinung? Also wie verzerrt ist dieses Bild von Homeday oder findest du es schon durchaus realistisch?
Ja, auch da ist jetzt wieder schwierig. Gerade in einem Berliner Standort, dann steht da ein Preis und der sagt nicht viel aus, ob jetzt eine Wohnung frei oder nicht frei ist. Und zwischen frei und nicht frei liegen 30% Marktunterschied. Also
Okay.
sehr schwer. Ich finde einfach, ein Homeday gibt einem ein Gefühl und wenn man 20% unter dem Homeday-Preis irgendwas findet, dann ist es erstmal ja ein gutes Zeichen. Das ist erstmal gut günstiger, als was dort als Durchschnitt angezeigt wird. Und alles andere ist dann Einzelbetrachtung. Ich finde die Standorte, wo es nicht ganz so Diskrepanzen zwischen frei und nicht frei gibt, sind besser einzuschätzen über Homeday. Bei Berlin muss man auch einfach ein Gefühl dafür haben. Ein gutes Beispiel heute die Wohnung, wo ich war. Ich war heute im Gesundbrunnen. Ich glaube, weiß nicht, ob es die meisten jetzt kennen oder nicht kennen. Berlin Mitte, zwei Stationen. Mit der U-Bahn bist du direkt am Hackschen Markt und so. Also es ist eine super Lage, aber halt nicht mehr Mitte, Mitte, sondern Mitte so am Rand von Mitte, sage ich mal. Und da haben wir jetzt für 4.000 € auf dem Quadratmeter frisch sanierte Wohnungen besichtigt, frei natürlich. Und das ja klingt jetzt erstmal nicht so günstig, aber ein Homeday-Preisatlas sagt tatsächlich auch nur 4.000 für die Ecke. Aber eine freie kriegst du eigentlich für 4 dann nicht mehr. Das heißt, eine freie ist, eigentlich geht es bei 4,5 los. Und eine vermietete vielleicht 3,5 so. Und wir haben es jetzt, wie gesagt, deswegen war es schon auf jeden Fall interessant, aber trotz allem daraus einen Cashflow zu generieren, das ist schon trotzdem schwierig. Also da müsste man dann über Möblierung nachdenken oder ähnliches. Sonst ist das gerade eben ein, ja, ich sag mal, eher ein 3%er anstatt ein 4%er.
Okay, und jetzt ein gutes Thema, ne? Jetzt habe ich quasi mir die Zahlen errechnet, mir die potenzielle Rendite errechnet, habe ein Gefühl für den Kaufpreis, kann ja da auch ableiten, wie viel ich bieten muss, weil das ist ja erstmal auch in jedem Inserat ein Angebotspreis, ne? Wie bei jeder Verhandlung geht da jemand mit einem Preis raus und guckt mal, was passiert. Das heißt, ja nicht unmöglich, jetzt den Preis zu drücken. Aber so kann ich mir eben auch errechnen, was bin ich denn zum Beispiel maximal bereit zu zahlen. Und jetzt sage ich, das passt alles so von den Rahmendaten und jetzt mache ich einen Termin für eine Besichtigung, so wie du heute. Und wenn du jetzt zu so einer Besichtigung kommst, was sind denn da so die wichtigsten Punkte, die du checkst?
Also am besten, wenn man merkt, dass es ein gutes Objekt ist, im Vorfeld sich schon mal die Unterlagen schicken, dann schicken lassen, weil dann kann man im Vorfeld nämlich die Fragen schon mal vorbereiten für den Termin, dass man halt gut vorbereitet in den Termin geht. Und ja, wichtig dazu zählt, wie hoch ist die Rücklage, was steht in den Protokollen, gibt es Stress im Haus, gibt es Probleme, die gelöst werden müssen oder läuft alles smooth? Genau, und wenn man da erstmal so einen Haken dran machen kann, dass es so aussieht, als ob da alles ganz gut in Ordnung ist, dann beim Termin einfach so viel Information wie möglich bekommen. Das heißt, erstmal sich natürlich seriös und verbindlich zeigen, pünktlich kommen und dann auch einfach fragen, wie viele Interessenten gibt es denn? Haben Sie schon Angebote bekommen? Gibt es irgendwie eine Präferenz vom Verkäufer? Geht es um schnellste Abwicklung? Dann hat man, wenn der sagt, oh, ich brauche unbedingt Geld, dann weißt du, okay, das ist halt der Punkt, der hier wichtig ist. Oder geht es um den höchsten Preis? Kann auch manchmal sein, gerade an den Objekten, an denen wir dran sind, das sind halt häufig Schnäppchen. Da sind wir dann nicht die Einzigen, sodass wir uns dann gegen die anderen durchsetzen müssen. Und das kann genauso heißen, dass der Preis ein Stückchen hochgeht. Also es ist nicht gesagt, dass die Preise immer nur runterverhandelt werden, sondern kann in beide Richtungen gehen.
Ja, vielleicht da nochmal drauf eingehen, tiefer, wenn wir jetzt sagen, okay, ich habe jetzt was gefunden in Inserat und ich soll mir jetzt die Unterlagen vorher schon mal zuschicken lassen. Jetzt hast du ja ein paar Dinge angesprochen, ne? Also die Versammlungsprotokolle. Wenn man so ein Versammlungsprotokoll das erste Mal sieht, da steht halt immer, sind halt die ganzen Topics drauf, so 10 Tagespunkte oder so etwas. Und da steht eben auch viel, was halt total irrelevant ist, ne? Irgendwie. Weiß ich nicht, wir wollen dem Beirat danken und stimmen Sie für ja oder nein, also irgendwas, ja, so. Aber manchmal findest du eben Hinweise so, Abstimmung über die Dachsanierung, Abstimmung über Elektroarbeiten oder so, ne? Und da guckt man ja besonders drauf, um ein Gefühl zu bekommen, ja, sind da laut Eigentümerversammlung irgendwelche größeren Arbeiten stehen da an, ne? Was muss ich noch für Unterlagen mir geben lassen?
Also ich finde, die Protokolle sind erstmal für einen Überblick das Wichtigste. Dann kann man den Wirtschaftsplan sich nochmal zu Gemüte führen und gucken, ob das Hausgeld aus irgendwelchen Gründen höher ist als normal. Höher als normal, sage ich, 2,5 bis 3 Euro pro Quadratmeter umlagefähig ist in Ordnung. Wenn es deutlich drüber ist, dann muss man halt fragen, warum. Zum Beispiel ist vielleicht die Rücklage zu niedrig, dass sie angespart werden muss. Dann ist ein höheres Hausgeld oder die Heizkosten sind extrem hoch, weil es eine alte Ölheizung ist. Ja, und sonst so die Standardklassiker, was du dann für die Finanzierung brauchst. Ne? Grundbuch, Flurkarte, Teilungserklärung. Das sind halt Sachen, die kann man schon mal fragen. Dann weiß der Makler, okay, da ist jemand, der Ahnung hat. Ein guter Makler wird dir das eh alles auf einmal schicken. Genau, aber es ist halt wichtig, bei einer heißen Immobilie auch gut vorbereitet zu sein, was das Thema Finanzierung anbetrifft. Insofern ist es schon wichtig, auch diese Unterlagen dann rasch zu bekommen.
Ja, und dann kam auch noch eine Frage im Zusammenhang, wenn wir jetzt in dieser Stage-Besichtigung sind. Du bist ja jetzt nun auch kein Baugutachter, ne? Ich glaube, mich zu erinnern, dass du auch nicht der beste Handwerker bist und der Gott dich quasi nicht mit deiner besonderen handwerklichen Begabung gesegnet hat.
Ja, das ist richtig.
Wie prüfst du denn so etwas? Also so ein Objektzustand, wenn du da jetzt reinkommst und ja, ins Haus, wie machst du dir darüber einen Eindruck? Worauf achtest du da? Wie kriegst du ein Gefühl für den Zustand?
Ja, also wenn wir ein ganzes Haus planen oder zuerst, also wenn wir ein ganzes Haus kaufen wollen und das besichtigen, es gibt ja auch Kunden, die das machen, dann ist schon ratsam, ein Gutachter mit dazu zu ziehen, weil dann bist du ja als zukünftiger Eigentümer komplett verantwortlich für das ganze Haus. Und hast auch erstmal keine Verwaltung, die dir da hilft, sondern wenn du Glück hast, gibt es noch eine alte Verwaltung, die dir Infos gibt. Aber genau, also insofern, soweit es um den Haus geht, würde ich schon einen Gutachter mit hinzuziehen. Gibt es aber zum Beispiel auch von der DEKRA oder vom TÜV relativ günstig, so für eine Erstbegehung, wo man zumindest mal einen groben Eindruck bekommt. Genau, wenn du aber nur eine Wohnung kaufst, dann ist es halt so eine Sache, die entwickelt sich mit der Zeit, dass man sich so die groben Sachen anguckt und dann einfach drauf setzt, dass die Instandhaltungsrücklage vernünftig ist. Und wenn die nicht vernünftig ist, dann muss halt der Preis sehr vernünftig sein. Das heißt, selbst wenn dann mal eine Umlage kommen sollte, weil vielleicht die Heizung gemacht werden muss, und das kostet dich, weil du bist einer von 10 Eigentümern, die kostet irgendwie 25.000 Euro, so grob, ne, ist ja pro Quadratmeter, aber sagst du, oh, jetzt musst du 2,5 Mal nachschießen, ist erstmal blöd, aber wenn du davor vielleicht 20 gespart hast, weil du es günstig eingekauft hast, dann ist auch wieder okay. Also deswegen bei Wohnungssachen bin ich da nicht so, da gucke ich eher lieber in die Unterlagen rein und mache mir darüber ein Bild und gehe dann natürlich mit offenen Augen durch die Besichtigung. Ne? Wenn alles völlig marode ist, dann klar, dann kommt da irgendwas, was man aber von vornherein mit einkalkulieren sollte. In der Wohnung als solches kannst du eigentlich nicht so viel machen. Du kannst nicht irgendwie hinter die Wände gucken, es macht aber auch kein Gutachter, der wird nicht plötzlich die Wand aufschlagen. Da musst du einfach gucken, sind da Flecken, sieht's nach irgendwie, kommt hier irgendwo Wasser rein oder ist der Boden wellig oder sonst was? Also das sind eher so, dass man einfach ein gutes Gefühl dafür entwickelt, wenn man sehr viele Objekte sich anschaut. Deswegen, da muss man auch einfach dann ein bisschen ja, Gefühl für entwickeln, beziehungsweise nicht nur das, wenn man es tatsächlich kauft, versichert auch der Verkäufer, dass er nach bestem Wissen und Gewissen dich über den Zustand informiert hat, als wenn da jetzt einfach ein riesen Wasserschaden kurz mal übergemalt wurde und du hast 2 Tage später wieder Schimmel da. Dann kannst du dich auch mit dem streiten. Das ist natürlich kein schönes Thema, aber grundsätzlich ja, ist das quasi beim Thema Haus auf jeden Fall zu empfehlen, einen Gutachter mit hinzuziehen. Bei einer Wohnung würde ich eher die Unterlagen und den Preis prüfen, um daraus eine Mischkalkulation zu machen.
Okay, verstanden. Ja, viele Fragen waren auch so rund um das Thema Finanzierung, hast du jetzt auch schon mal erwähnt. Und dann auch die Frage, wie viel Eigenkapital braucht man überhaupt für die erste Immobilie? Oder braucht man überhaupt welches? Wie ist da deine Einschätzung?
Ja, das ist auch ganz witzig. Selber meine eigene Story. Erste Wohnung mit 23 gekauft und dann gucken einen alle an und sagen, wie, du, woher hast du denn plötzlich die Kohle? Das ist ja Wahnsinn. So, meine erste Wohnung hat 50.000 Euro gekostet. Ich brauchte 10% Eigenkapital, noch nicht mal ganz. Also knapp 5.000 Euro Eigenkapital hat man dann irgendwie irgendwann mal, wenn man ein bisschen arbeitet. Ne? Also das ist einfach für viele Menschen so, dass man sagt, wow, es ist ja unglaublich, Immobilien ist nur was für Superreiche. Aber also, wenn im Laufe des Berufslebens irgendwann mal 5, 6, 7, 8, 9.000 Euro Eigenkapital zusammengespart sind, kann man mit dem Thema beginnen. Gleiches gilt für die Finanzierung. Sobald man ein festes Einkommen hat, ab ungefähr 2 Netto, ist man für die Banken erstmal finanzierbar. Und das ist ja ein Teil unseres Ankaufsprozesses, dass wir auch die Finanzierung vorbereiten und beraten. Also wir sind auch alle Finanzierungsberater bei uns bei Immovisory, sodass wir den Kunden bestmöglichst auf die seine erste Immobilie vorbereiten. Oder auch die fünfte, sechste Immobilie, dass auch da muss die Finanzierung, erst, da wird es dann sogar noch wichtiger, dass die Finanzierung gut vorbereitet ist. Insofern, ja, das sind so die ersten Themen, die wir halt abklopfen. Ne? Nettoeinkommen kann man grob sagen, grob mal 100, monatliches Nettoeinkommen mal 100 ist auf jeden Fall finanzierbar. Alles darüber wird dann tricky. Immer im Verhältnis, wenn die Haushaltsrechnung stimmt, ne? Wenn man jetzt plötzlich ein riesen Auto für 800 Euro Monatsrate fährt, dann ist es vielleicht wieder schwieriger. Aber wenn man einen normalen Lebensstil hat, der zu dem Einkommen passt, kann man ab 2 Netto loslegen und ja, ungefähr 10% Eigenkapital, 10, 15%, das ist so das Minimum. Ne? Das sollte man schon mitbringen, weil diese 115% Finanzierung, die du ja auch glücklicherweise einige Male machen konntest, die sind auch nicht für jeden. Ne? Da guckt die Bank schon ganz genau, da muss das Objekt super passen. Das ist halt nicht die Regel.
Und in dem Zusammenhang hat auch jemand die Frage gestellt, der selbstständig, glaube ich, selber auch ist. Was gilt denn dann für Selbstständige? Hast du da Erfahrung? Welche BWAs, wie lange muss ich selbstständig gewesen sein? Ab wann geht da eine Finanzierung?
Ja, auch da wieder Faustformel, 2 Jahre nachweisbar über Steuerunterlagen. Das heißt, man muss theoretisch schon ein bisschen länger als 2 Jahre dann tatsächlich auch selbstständig sein. Und die sollten ungefähr 50.000, 60.000 zu versteuerndes Einkommen ausweisen. Und da ist auch stabil. Also die werden dann die Zwei-Jahresabschlüsse abfragen und auch die BWA vom aktuellen Monat oder Quartal. Und wenn das dann plötzlich wieder ganz schlecht ist, dann sieht es halt nicht so gut aus. Aber du musst halt schon einigermaßen nachweisen, dass du 2 Jahre lang gut unterwegs warst. Dann hast du einige Banken zur Auswahl, die du nutzen kannst. Und sonst ist es relativ ähnlich wie bei Angestellten. Also das ist da nicht großartig anders, nur dass es halt deutlich länger dauert, die Prüfung. Genau.
Also können wir nochmal, hier ist gerade bei 20% Eigenkapital, ist der Zins deutlich günstiger. Macht es aus deiner Sicht dann Sinn, eher mehr
Ja.
Eigenkapital eben einzubringen und dann eben einen Zins zu haben? Ich weiß nicht, was man dann bekommt.
Ja.
Sagen wir 0,5% versus 1,5% oder wie ist da so die
Also
Spanne?
wenn die Diskrepanz so groß wäre, dann würde das Sinn machen, aber so groß ist die Diskrepanz nicht. Es gibt tatsächlich so Hürden, wo die Banken dann plötzlich günstiger werden und das ist bei jeder Bank aber ein bisschen anders, ne? Manche macht es bei 20%, manche bei 15, naja, nicht, eher 20, 25, das sind so die Steps, wo es ein Ticken günstiger wird. Und das kann man aber immer gegenüberstellen. Ne? Das ist ja relativ einfach über unsere Tools darstellbar, dass man einmal sagt, hier, Kunde bringt 20 mit und im nächsten Moment hat er 25.000 Euro zum Beispiel. Und dann sieht man ja die Unterschiede. Und ich sag mal, grob sind die Unterschiede zwischen 0, also 0,2 würde ich sagen, 0,15, 0,2. Und dann muss man es einfach sagen, das ist eine persönliche Präferenz, da gibt es kein richtig oder falsch. Möchte man skalieren und pro Jahr viel kaufen, dann braucht man ja sein Eigenkapital, sonst ist es irgendwann weg. Dann nimmt man die höheren Zinsen in Kauf, gerade weil man die Zinsen ja auch absetzen kann, sind ja Kosten, die man steuerlich absetzen kann. Oder man sagt, gut, ich will jetzt eine oder zwei Immobilien kaufen, dann war es das, dann kann man natürlich auch ein bisschen mehr Eigenkapital mitbringen.
Ja. Ja, Thorsten schreibt, genau, Eigenkapital für den Banker angucken, aber nicht anfassen, ja. Das war ja in etwa immer so mein Prinzip bislang, bis mich der
Ja.
Ronald aber wiederum im letzten Livestream da auch mal auf den Gedanken gebracht hat. Naja, also ich fand das, was ich gemacht habe, ja so geil einfach von der Vorstellung, dass du fremdes Geld nimmst, nicht einen eigenen Cent. Im Grunde eigenes Geld in die Hand nimmst und ab sofort etwas kaufst, was mir monatlich, ich sag mal, Cashflow positiv, also abzüglich aller Kosten, auch der Tilgung, der Zinsen und so weiter, was mir zusätzlich 200 € in die Tasche beschert. Ja, das fand ich so geil vom Prinzip. Jetzt sagte der Ronald aber, na gut, du hast jetzt eine gute Bonität, das wird aber auch bei dir nur begrenzt möglich sein. Das heißt, wenn du jetzt 5 Wohnungen hast, dann wirst du auf die Art und Weise nicht auf 50 Wohnungen wachsen können, weil irgendwann die Bank eben sagt, dass die Differenz halt zwischen dem
Ja.
Beleihungswert und deinem Kreditvolumen irgendwie zu hoch wird. Und ich hatte es ja jetzt auch bei meiner letzten Wohnung, die ich jetzt gekauft habe in Neukölln. Das war ja auch ganz lustig, weil du die dann auch auf dem Schirm hattest.
Ja.
Du wärst fast mein Konkurrent geworden da drum. So klein ist der Markt hier in Berlin, ne? Und da hat ja schon meine Hauptbank, mit der ich die ersten 4 Immobilien finanziert habe, dann haben die ja mal gesagt, naja, Maurice, jetzt musst du aber mal Eigenkapital liefern, ein bisschen wieder. Und da meine ich, nee, muss ich nicht, und habe nochmal über einen Finanzierungsvermittler geguckt. Und der hat mir dann tatsächlich wieder eine Bank auch gefunden, die dann auch die 110 oder 115% dann finanziert hat. Ne? Also,
Ja, genau.
ja.
Also je nachdem, was man vorhat. Aber es ist richtig, das Spielchen funktioniert nicht ewig. Aber es gibt nun mal ein paar Banken, die das auch dann, um Neukundenakquise zu betreiben, auch gerne mal anbieten. Aber es ist tatsächlich eine kleine Anzahl von Banken, die da so sportlich unterwegs sind.
Ja, hier ist die Frage, ob ich das nach dem heutigen Wissensstand wieder so machen würde. Aktuell ja. Also es hängt ja ein bisschen davon ab, wie viel Wohnung ich jetzt noch kaufen will und wie viel ich jetzt noch wachsen will in dem Bereich. Ich habe jetzt die 5 Wohnungen und ich bin ja noch am Ausvalidieren, ob das so eine gute Strategie ist, die ich fahre mit der WG, auf die du mich ja gebracht hast schlussendlich. Aber so ein bisschen gucke, wie viel Arbeit ist da, wie ist meine Rendite, wie wird mir meine Zeit auch bezahlt, die ich schlussendlich da reinsetze. Also ich will mich da auch nicht selber anlügen, ja, sondern ich will es einfach mal auf den Schirm bekommen, wie viel Arbeitseinsatz habe ich mit meinen Immobilien und was bringt mir das an Kohle? Und um dann zu entscheiden, da will ich dieses Konzept jetzt nochmal verdoppeln, also 10 Wohnungen haben, oder will ich jetzt mal wieder was reinstreuen? Könnte ich mir eben auch vorstellen, dass ich mal in die Normalvermietung mal gebe und vielleicht auch so etwas diversifiziere, also aus Berlin rausgehe, so was du jetzt auch angesprochen hast, also Gegenden wie Leipzig, leider ja auch sehr, sehr teuer, also teuer nicht im Verhältnis zu Berlin, aber die Preise haben sich genauso krass entwickelt die letzten Jahre, ne? Also da ist man, beißt man sich auch schon so ein bisschen in den Arsch, dass man das nicht vor 4, 5 Jahren, finde ich, erkannt hat.
Überall, ja.
Gerade die Ecken auch. Aber ja, also aktuell bin ich jetzt auch nicht akut, aber jetzt, ich habe gestern wieder einen Mietvertrag unterschrieben und eine Übergabe gemacht. Und ich finde das Schöne bei Wohnung auch, wenn du dann Menschen dadurch glücklich machst und die siehst, wie da irgendwie so eine schöne WG ist, die Menschen sich auch verstehen mit Freude und da, also mir macht das einfach auch Spaß und das muss ich dann mal gucken, ja, wie weit ich das dann noch durchziehe, aber auch mit meiner Frau, dass wir da so ein Team noch bauen, vielleicht kann man das dann auch noch höher eben skalieren irgendwo, also ist denkbar, aber da muss ich mal gucken, wie lange das eben mit den Finanzierungen auch so klappt auf die Art und Weise.
Ja, und gerade wenn du mal eine größere Sanierung oder so hast, dann fängt man ja wirklich an Werte oder was heißt Werte, aber man schafft dann plötzlich was. Also wir haben ja zum Beispiel in Fürstenwalde ein Objekt, da haben wir auch ein YouTube-Video zu, wo wir ein Haus gekauft haben, wo 10 Jahre lang das komplette Erdgeschoss leer stand, weil wir da eine alte Kneipe drin hatten und eine Bäckerei. Und das waren 300 Quadratmeter, die standen 10 Jahre lang einfach im Stadtzentrum leer.
Was?
Und das ist natürlich geil, wenn man da reingeht. Das sieht aus, wie ne, so eine alte Kneipe halt aussieht. Und jetzt sind das 3 wunderschöne Wohnungen mit Parkett und dadurch, dass die Bäckerei noch hinten so die Backstube hatte, die so unten im Keller war, haben wir da jetzt so ein schön großes Wohnzimmer errichtet, die Fassade geöffnet mit Fenstern. Das ist echt wunderschön danach. Und das Witzige ist, wir haben jetzt tatsächlich auch jemand, der bei der Stadt arbeitet, ist dort Mieter geworden, also irgendwie Assistent vom Bürgermeister. Also schon nicht kein schlechter Wohnraum geworden, ne, wenn da auch dann sich ja Leute dann so dafür interessieren. Und schon, das macht wirklich Spaß. Das ist echt super dann.
Ja, das finde ich eben auch, wenn man, oder die Wohnung, die ich auch über dich gekauft habe in Kreuzberg, ich kann mich noch gut daran erinnern, als wir da zur Besichtigung waren, ich weiß nicht, irgendwann im Winter, es war grau, es war dreckig in Berlin. Kreuzberg ist ja so sehr gehypte Gegend für viele, die das nicht kennen oder keine Berliner sind. Also ich möchte da überhaupt nicht wohnen, aber es ist halt total, gerade bei zugezogenen und jungen Menschen, total in. Viele Bars, Restaurants, die ganzen Clubs und so weiter sind alle dort in der Ecke. Für mich wäre das, wie gesagt, gar nichts. Und ich bin da halt mit dir rein zu der Besichtigung. Und erstmal das, ich weiß nicht, also ich fand das so eklig. Ja, also ich konnte mir überhaupt, weil ich nur aus meinem Standpunkt da mit dem Augen nicht eines Investors reingegangen bin, sondern mit den Augen meines eigenen Ich sozusagen. Ne? Also also ich bin mit der Fragestellung reingegangen, würde ich da gerne leben, ja? Und dann war die ja auch noch so. Ich weiß nicht, der Besitzer hatte die irgendwie jetzt noch untervermietet an irgendwelche, weiß ich nicht, ganz komischen Menschen. Da haben dann wie 12 Leute in einer Zwei-Zimmer-Wohnung gewohnt, so gefühlt. Naja, und sie sah aus wie Sau, ne? Auch der Zustand war nicht gut. Aber du hast eben darauf hingewiesen, dass man eben ja mit relativ wenig Geld, also im Verhältnis zu dem Kaufpreis, ich glaube, der war damals 183.000 und dann nochmal in die Sanierung. Ich weiß jetzt nicht auf den Punkt, aber sowas wie 13.000 Euro oder 14.000 Euro. Und der Moment dann, wo ich mit meiner Frau da reinkam und dann war Sommer auch noch, weißt du, alles grün und so, dann die schönen weiße, ich sag mal, frisch renovierte Wohnung. Und wir haben halt gesagt, wow, hey, hier könnten wir jetzt uns auch sogar selber vorstellen, jetzt drin zu leben. Ne? Und für mich war das so ein Key-Learning, einfach, ja, was im Grunde. Was dieses Ganze, der Zustand der Wohnung, der ist ja fast egal, ja, weil du mit relativ wenig Geld im Verhältnis zum Kaufpreis, wenig Geld, ja, diesen ganzen Zustand so einfach ändern kannst. Ne? Und ich glaube auch der Gerhard Hörhan, der Investmentpunk, der sagt ja auch so, du kannst, glaube ich, gar nicht reich werden, wenn du hässliche Dreckslöcher sozusagen in guten Lagen kaufst. Ja, so. Und das finde ich ein sehr, sehr schöner Moment. Und da kommt ja noch das Zweite dazu, dass wenn du jetzt ein hohes Einkommen hast und du kannst ja diese ganzen Renovierungskosten dann eben auch steuerlich geltend wiederum machen, musst da auch so ein paar Dinge beachten, dass du eben nicht diese 15%-Regelung zum Beispiel übersteigst und zwar 15% vom Anteil auf Gebäude. Und das ist übrigens gerade ein ziemliches Geficke, weil das Finanzamt jetzt auch, ich habe meine Steuererklärung eingereicht und die haben jetzt in Kreuzberg nur 20% auf Gebäude geschrieben und auch bei der Ruhmstraße auch 20%, ne? Also von, weiß ich, 220.000 oder so Anschaffungskosten 20%. Das heißt, du bist dann irgendwie bei 40.000, 45.000, sagen wir mal, Gebäudeanteil. Und
Das
davon
ist krass.
15% sind nur 6.000 Euro. Wenn sie diese 6.000 Euro übersteigen, dann kannst du diese ganzen, sagen wir, 13.000 Renovierungskosten eben nicht sofort steuerlich geltend machen, sondern musst sie auch über 50 Jahre abschreiben. Ja? Und das ist ein brachialer Unterschied, wenn ich 13.000 in meiner Steuererklärung geltend mache und 42% direkt wiederbekomme als Steuerrückerstattung, versus über 50 Jahre 2% nur steuerlich geltend mache. Ne?
Absolut, aber es spricht ja noch mehr für die Speckgürtel oder für andere Standorte, wo die Grundstückspreise nicht ganz so hoch sind.
Ja, genau, ja, stimmt, das ist ein guter Punkt. Und naja, aber noch, ich gebe mich ja nicht so einfach geschlagen vom Finanzamt. Also war auch ganz interessant und gar nicht so dieses Finanzamt-Bashing, weil ich habe sehr gute Erfahrungen mit dem Finanzamt auch gemacht. Also super, super nette Menschen. Und wenn du halt vernünftig mit denen umgehst, denen die Zahlen aufbereitest und so weiter, dann kann man durchaus auch gut mit diesen Menschen reden, ja. Und ich habe denen jetzt halt, das könnt ihr euch auch mal, das würde ich als Tipp auch mal vor dem Kauf bereits machen. Also es gibt vom BMF eine Kaufpreisaufteilung, einfach mal bei Google eingeben und dann gibt es so eine Excel-Datei und die runterladen, da füllt man so ein paar Werte ein und dann zeigt er diese Kaufpreisaufteilung an. Das, was das Finanzamt aber bei mir gemacht hat, die nutzen das auch, aber sie wissen überhaupt gar nichts von den Modernisierungen, die am Gebäude stattgefunden haben. Das heißt, du hast wenn du dir runterlädst auf Seite 2 oder im Folder 2 in dieser Excel-Datei, hast du so eine Möglichkeit, die Modernisierung anzugeben. Zum Beispiel, wurde die Heizung modernisiert, wurde das Dach modernisiert und so weiter. Und wenn du dort ein Jahr ankreuzt, dann verändert sich quasi das fiktive Baujahr des Hauses und dadurch steigt immer mehr der Anteil an Gebäude. Und an dem Haus wurde einiges gemacht dort in Kreuzberg. Das habe ich dann in Erfahrung gebracht. Und das verändert quasi diesen Anteil an Gebäude auf jetzt, ich glaube, 45%. Und mit 45% wiederum kann ich die gesamten Renovierungskosten steuerlich geltend machen. Und in der Nummer bin ich gerade drin. Ja.
Cool. Ja, also wie gesagt, das Tool kenne ich auch und ist ein guter Hinweis, weil gerade bei den Wohnungen, wo Renovierung ansteht, ist das ein Teil, den wir mit aufnehmen sollten, weil wir gehen meistens pauschal für Berlin mit 50-50 rein, aber wie du schon richtig sagst, so Kreuzberg, Prenzlauer Berg, ist das wahrscheinlich etwas zu, ja, ist das gar nicht so einfach zu erreichen manchmal.
Nee, also 50 wirst du, glaube ich, die haben so hohe Bodenrichtwerte dort inzwischen, das ist super schwierig. Ja, muss tatsächlich mal darüber machen und es ist ganz interessant, es eben vorher zu berücksichtigen, damit man eben dann auch aussteuert mit seiner Renovierung. Ja, was mache ich denn da jetzt? Oder mache ich es vielleicht erst in 3 Jahren, die große Renovierung? Denn all das, was du innerhalb von 3 Jahren machst, fällt halt in diese Summe. Ab nach 3 Jahren im Besitz ist das egal, ne? Da kannst du dann so viel steuerlich geltend machen, glaube ich, wie du willst. So, nur die ersten 3 Jahre, da wird das dann halt sonst als Anschaffungskosten, als Erhaltungsaufwand gebucht. Ja, also das war nochmal eine wichtige Sache von mir in letzter Zeit. Und ja, werde ich demnächst auch mal posten, was da rausgekommen ist. Also Erster Steuerbescheid war Steuererstattung 2300 Euro. Zweiter Steuerbescheid, also nach dem Einspruch, habe ich Einspruch eingelegt. Dann jetzt 9400 Euro zurück. Und jetzt nochmal ein Einspruch. Und jetzt hoffe ich, dass da nochmal einiges kommt, weil es ist schlichtweg falsch, was das Finanzamt dort gemacht hat. Aber nicht, weil sie böse sind, sondern weil sie erstmal das machen an Informationen, die sie haben. Und sie haben die Informationen, was die Modernisierung angeht, des Hauses einfach nicht. Aber sowas muss man eben erstmal wissen, ja, weil
du gehst. Und hast du das mit dem Steuerberater gemacht oder alleine?
Nee, ich mache das alleine, ja. Weil ich habe ja auch mal Steuerrecht, ich sag mal, einen Schwerpunkt im BWL-Studium gehabt. Und mir macht es so ein Stück weit Spaß, das nachzuvollziehen. Und hier, jemand von Instagram hat mir auch, Thorsten, ganz lieb geholfen. Ohne den wäre das auch nicht alles so gut. Also der hat mir letztens auch echt 2-3 Stunden Zeit investiert in mich und meine Fragen. Cool. Und ja, da bin ich gespannt. Aber ich werde demnächst das alle mal auf dem Laufenden halten, was das angeht.
Mega, sehr gut.
Ja, was hatten wir denn noch für Fragen? Ich guck mal ganz kurz hier rein. Ja, das fand ich auch eine spannende Frage. Was ist denn die eine Sache, die ich als Student vorbereiten kann, um mich optimal auf den Immobilienerwerb quasi vorzubereiten? Weil als Student wirst du wahrscheinlich nicht das Einkommen haben, um jetzt eine Finanzierung zu bekommen. Aber ich will jetzt trotzdem schon mal ins Tun kommen. Was würdest du da empfehlen?
Ja, also ich sag mal, das ist ja auch einer der Hauptgründe, womit wir Geld verdienen. Wir netzwerken viel, wir sind viel vor Ort, wir stecken Zeit in Akquise und Recherche, die andere Menschen nicht haben oder nicht einbringen wollen. Und das alles kann auch ein Student. Ne? Das heißt, wer den Schlüssel zu einem guten Deal hat, kann damit Geld verdienen. Sei es, er macht den Deal mit Co-Investor zusammen, sei es, er vermittelt den Deal an jemanden, der ihn machen kann und verhandelt sich da was raus. Das sind halt verschiedene Möglichkeiten. Und wir haben das tatsächlich auch, dass wir mit einigen Leuten kooperieren, die sagen, ja, ich habe immer mal wieder was in meinem Netzwerk, wo ich höre, hier, Tante XY will was verkaufen. Und dann schaut man zumindest mal drauf. So. Und wenn das was Gutes ist, dann zeigen wir uns da auch natürlich erkenntlich, sage ich mal so. Also das kann man als junger Student auch machen. Wir haben selber 2 Werkstudenten bei uns im Team. Gut, die, ne, das ist jetzt unabhängig davon, die haben einfach Bock aufs Thema Immobilien als solches. Aber wenn man jetzt einfach für sich halt schaut und guckt, was ist meine Region, wo kenne ich mich gut aus, wo habe ich Netzwerk, das kann auf jeden Fall schon mal helfen, wenn man sich dann halt an entweder einen Investor ranhängt oder mit dem gemeinsam versucht, da was zu machen, dann hat man gelernt, hat man im Idealfall Geld verdient und ja, das wäre auf jeden Fall eine Empfehlung. Und natürlich sind wir da auch immer offen, ne? Wenn das jetzt jemand sieht und sagt, boah, das klingt cool, also auch immer gern einfach mal an uns herantreten. Wie gesagt, das machen wir mit einigen Leuten.
Ja, an mich darf man auch herantreten mit guten Immobilien. Ich zahle auch Provision.
Ja, ich meine, genau, natürlich. Das ist ja logisch. Nur, ja, also verstehe ich voll. Manchmal können die Leute ja noch am Anfang gar nicht einschätzen, ob das jetzt was Gutes ist oder nicht. Und das ist natürlich, glaube ich, das Learning, dass man dann mal ein paar Objekte zusammen durchgeht und tatsächlich, ne, es ist jetzt selten, dass dann plötzlich da irgendwas vom Himmel fällt, was sau gut ist. Aber das kann dann ja für Stück sich entwickeln, ja.
Ja, das finde ich auch einen ganz, ganz spannenden Vergleich. Hier ist die Mietrendite so ähnlich zu sehen wie die Dividendenrendite. Also du kannst halt bei Aktien, ist es halt häufig so, dass Dividendenunternehmen, also Unternehmen, die konstant gute und steigende Dividenden ausschütten, dass das nicht gerade mehr die Wachstumsunternehmen sind. Ne? Also es sind dann so große Brecherunternehmen, wie weiß ich, Coca-Cola oder so. Ist es bei Immobilien denn auch so, also wenn ich gute Mietrenditen habe, dass das eher Immobilien sind, wo quasi keine großen Wertsteigerungen mehr drin sind? Das könnte man schon so wahrscheinlich sagen, ne? Weil wenn du jetzt irgendwo auf dem Dorf in Brandenburg was kaufst, ja, dann wirst du vielleicht eine höhere Mietrendite erstmal haben, aber die Kaufpreisentwicklung wird wahrscheinlich nicht mehr so hoch, also weniger sein als in Berlin oder so.
Ja, schwierig zu vergleichen oder zu pauschalisieren, weil es gibt nicht den Immobilienmarkt. Es gibt halt hunderte verschiedene Teilmärkte. Jede Region ist anders. Wenn man es pauschal beantworten möchte, heißt höhere Rendite im Immobiliensegment einfach nur höheres Risiko, wieder ein bisschen ähnlich wie bei Aktien auch, nur jetzt vielleicht nicht auf Dividendenrendite gesprochen, sondern auf die allgemeine Rendite des Objekts. Das heißt, wenn du jetzt eine hohe Rendite hast, dann liegt das daran, weil dort der Markt einfach nicht so gute Zukunftsaussichten hat. Zumindest, das kann sich auch drehen, ne? Zum Beispiel im Osten von Berlin, in Brandenburg, hatten wir lange Zeit recht hohe Renditen. Jetzt plötzlich ist dann sehr großer Flughafen und Tesla. Das heißt, es ändert sich gerade. Das heißt, die hohen Renditen von vor 3 Jahren, die gibt es jetzt da nicht mehr, weil einfach jetzt die Perspektive der Region deutlich besser geworden ist. Also ist eins zu eins schwierig zu vergleichen. Auch die Besteuerung ist ja ein bisschen anders von Mieteinkünften als von Kapitaleinkünften. Also ja, insofern schwierig zu vergleichen. Ich denke mal so, wenn man so will, die Blue Chips im Immobilienbereich sind eher die mit niedrigen Renditen und die sitzen halt im Stadtkern meistens.
Was haben wir denn noch? Ja, hier kam die Frage bezüglich Steuertipps. Hast du irgendwelche Steuertipps zum Thema Immobilien?
Also allgemein das ganze Thema Immobilien, das ist ein einziger Steuertrick quasi. Was heißt Trick? Also es ist einfach Wahnsinn, wie präferiert diese Anlageform ist. Erstmal das Geld kommt von der Bank. Die Kosten, die man dafür bezahlt, kann man absetzen. Man hat eine fiktive Wertminderung durch Abschreibung, was nicht immer wirklich der Fall ist, weil die werden ja eher mehr wert, die Immobilien, nicht weniger wert. Das heißt, du kannst dich auch noch künstlich arm rechnen. Du kannst all möglichen Kosten absetzen für Besichtigungen, Fahrten dorthin, Fahrten zurück, Benzin, Übernachtung. Es ist also schon wirklich Wahnsinn, wie das einfach einem Immobilieninvestor da gut gestellt wird. Dann kannst du es in irgendwelche Gesellschaften reinkaufen, wo du dann weniger Steuern auf die Mieteinkünfte zahlst. Also es gibt da schon viele Varianten, die einfach alle zusammen dafür sprechen, dass es eine super Anlageform, langfristige ist. Genau, aber ich glaube, das ist jetzt so pauschal schwierig zu beantworten, weil ja auch jede Position natürlich eine Einzelposition ist. Aber du hast ja vorhin schon gesagt, diese Renovierungsabsetzung ist ja auch völlig Wahnsinn eigentlich. Kriegst Geld von der Bank für eine Renovierung, die dann deine Steuer minimiert, die du automatisch sofort im Jahr darauf zurückbekommst. Das heißt, du hast tatsächlich vielleicht durch eine Renovierung sogar noch Geld generiert, wenn wir jetzt mal dein Beispiel nehmen, ne? Je nachdem, wie hoch deine Rückzahlung tatsächlich wird. Das Geld kam ja ursprünglich von der Bank, das hast du ja gar nicht selber aufgebracht. Also echt total Wahnsinn so. Und das haben noch nicht so viele Leute scheinbar verstanden, sonst würden es, glaube ich, deutlich mehr Menschen machen. Aber das ist ja auch so ein bisschen unsere Mission.
Ja, genau. Also um das mal extrem auszudrücken, wenn du jetzt in meinem Beispiel bist, du gibst 13.000 für eine Modernisierung einer Wohnung aus, schaffst im Grunde ja auch den Wert, oder der Wert ist ja häufig viel höher, den du da schaffst. Also wenn du dann verkaufst in so einem modernisierten Zustand, dann kriegst du ja in der Regel deutlich, deutlich mehr als diese 13.000, die du jetzt investiert hast, ne? In dem Kaufpreis quasi. Und von diesen 13.000 bekommst du über deine Steuererklärung, da muss man natürlich jetzt auch ein entsprechendes Einkommen dann haben, was du mindern kannst, ne? Also wenn du kein großes Einkommen hast, kannst du natürlich auch nicht das so entsprechend mindern. Aber ich bekomme dann quasi meinen Steuersatz, also die 42%, 52 sind zum Glück nicht, ist schon so genug. Bekomme ich dann von diesen 13.000 Euro wieder. Das heißt, naja, was werden das sein? Pi mal Daumen, 6.000 Euro, ne? Knapp 6.000 Euro. Und das ist schon verdammt geil, ja.
Genau, also das ist tatsächlich Wahnsinn und ja, deswegen gibt es ja auch einige Coachings in dem Bereich. Ne? Die Immocation-Jungs haben ein eigenes Steuercoaching, Alex Fischer hat ein eigenes Steuercoaching. Die Deutschen lieben einfach Steuern, das Thema. Insofern, aber es macht in diesem Kontext auf jeden Fall Sinn, gerade für Menschen, die da ein bisschen mehr vorhaben, ja auch über eine Gesellschaft nachzudenken, dass man in eine Gesellschaft reinkauft, wo man gerade die hohen Cashflow-Immobilien dann niedrigere versteuert, wenn man sie auch vor allem nicht vorhat, wieder zu verkaufen. Wenn man sie vorhat, wieder zu verkaufen, macht es vielleicht privat ein bisschen mehr Sinn, weil man halt nach 10 Jahren steuerfrei verkaufen kann. Aber ich glaube, da gibt es wahrscheinlich auch relativ viel Content, ne, im Internet dazu. Also gerade hier, wo ich das eben gesehen habe, Ehegattenschaukel war ein Thema. Ja, erzähl.
Der Stream geht gleich aus. Wir haben noch 35 Sekunden, kann aber auch früher abbrechen. Also wir treffen uns gleich hier nochmal, Tobi. Ja, ich würde ihn jetzt abbrechen und dann kannst du in Ruhe deinen Gedanken jetzt ausführen, weil ansonsten wirst du so abgehackt.
Bis gleich.
Bis gleich, ciao.
So.
Da bist du wieder.
Jawohl.
Willst dein Gedanken noch beenden, gerade eben?
Ja, jetzt hast du mich gerade selber rausgerissen. Ach so. Ja, zum Teil ist halt auch eine sehr individuelle Betrachtung, wo es tatsächlich dann auch schon einigen guten Content zu gibt, glaube ich. Kann ich sowohl Immokation, Tags in the City empfehlen. Die haben einfach sehr coole Videos, die ja schon einiges so ausführen und auch ein, ja, glaube ich, ganz cooles Produkt in dem Bereich, wenn man da sich vertieft hat, vertieft irgendwie einsteigen möchte.
Übrigens zum Thema Immokation, das habe ich ja, oder da kann ich auch sehr empfehlen, die haben noch so eine Kalkulations-Excel-Tabelle. Ich glaube, die nutzt du auch noch, ne?
Ja,
Das
korrekt.
kann man ganz gut, wenn man sich jetzt so ein Objekt anschaut, kannst du halt alle Werte eintragen des Objektes und kriegst relativ schnell auf den Überblick mal, okay, wie ist die Mietrendite? Dann kannst du dort mal ein bisschen rumspielen mit der Wertsteigerung. Was bringt dir das für einen Vermögenszuwachs? Also, die kann ich sehr empfehlen, diese Excel-Datei von Immocation. Und ansonsten auch das Buch. Ich habe ja relativ viel jetzt die letzten Tage nochmal draus gepostet, in diesem, um eben die Basics zu lernen. Weil die Frage jetzt von dem Studenten, was kann ich denn tun, in jedem Fall auch schon mal die Basics lernen, ne? Dass du dann irgendwann anfangen kannst. Weil ich glaube, es ist schon immer sinnvoll, oder ich mache es zumindest so, ich investiere nur in Dinge, die ich auch verstehe. Und die Basics sollte man lernen. Und das war auch eine Frage, die stelle ich dir gleich. Aber ich kann mal drei Bücher empfehle ich immer zum Thema Immobilien. Das einmal das Immocation-Buch, vielleicht auch das als erstes lesen. Dann Nummer zwei finde ich auch sehr gut, ist hier von Florian Roski, ist gar nicht so dicke, ne? Sieht man hier. Aber gefällt mir auch sehr gut, das Einmaleins des Immobilienmillionärs. Und das dritte ist hier vom Thomas Knedel, das fand ich auch ganz gut. Wohnerfolg, so sieht das aus. Wohnerfolg, nee, Erfolg mit Wohnimmobilien, so schimpft sich's. Hast du irgendein Buch gelesen oder irgendwas? Wie hast du dir das beigebracht?
Ja, als ich 2010 damit angefangen habe, da gab es noch nicht so eine Community in dem Bereich. Insofern habe ich eher Learning by Doing gemacht, wobei ich auch voll dafür bin zu sagen, man sollte nur in das investieren, was man auch versteht. Es ist in dem Sinne aber auch keine Rocket Science. Das heißt, wenn man da zu vernünftigen Kaufpreisen einkauft, dann kann man da jetzt auch, ja, je nach Standort ist jetzt pauschalisiert, auch nicht so viel falsch machen, sage ich mal. Aber ja, ich finde auch das Immocation-Buch auf jeden Fall mit Abstand am besten. Und genau, das wäre auch immer meine Empfehlung für jemanden, der da einsteigen möchte.
Okay.
Geht aber auch als Podcast oder sonstigen Videos von den Jungs, finde ich auf jeden Fall auch klasse.
Ja, und du kennst die ja auch persönlich, ne? Hast du mir erzählt, mit denen auch was gekauft jetzt zusammen. Wie kommt der Kontakt?
Genau. Ja, ich habe mich, bevor ich die Firma gegründet habe, halt geschaut, wer im Umfeld einen guten Job macht und versucht zu verstehen, ob die jetzt entweder sind die vielleicht Konkurrenten oder sind die, was machen die? Und die fanden mich von Anfang an einfach mega, was die für einen Content geliefert haben. Und dann ging es los mit den ersten Stammtischen in deutschlandweit. Und da habe ich in Berlin so ein bisschen unterstützt bei den ersten Meetings von Immocation und wollte dann auch immer einfach einen Draht zu denen aufbauen. Das hat dann ein bisschen gedauert, aber mittlerweile hatten wir dann, oder das heißt mittlerweile seit 2 Jahren einen sehr guten Draht. Und haben dann vor einem halben Jahr auch die Gesellschaft zusammen gegründet. Und tatsächlich erwerben wir jetzt Häuser zusammen. Soll sich natürlich nicht beißen mit den Kunden, die ich besetze, aber dadurch, dass Immocation vom Volumen her etwas höhere Sachen macht, also ein bisschen halt komplette Häuser ab siebenstellig, ist das eigentlich auch nicht gegeben, weil die meisten Kunden, die wir bedienen, sind eher im kleineren Segment unterwegs.
Okay. Ja, vielleicht noch mal, was ist denn so ein Ausblick oder eine Vision von dir? Wo geht denn die Reise hin mit den Immobilien? Weil es ist ja auch immer die Frage, ne? Sind wir in so einem Immobilienboom? Sind wir sogar also in einem Boom, ja, aber sind wir auch in einer Blase drin? Was ist denn dazu deine Einschätzung?
Ja, da gibt es jetzt ja zwei Antworten zu. Also einmal, warum macht man es persönlich? Die Frage würde ich dir genauso gerne stellen wollen, aber kann ich auch gleich was zu sagen. Vielleicht erst zu dieser Makroeinschätzung. Blase, auch da wieder, es gibt nicht den Immobilienmarkt, es gibt zig Teilmärkte, manche Märkte sind sicherlich ausgereizt, was das Potenzial angeht. Manche haben aber sicherlich noch Potenzial. Insofern kann man nicht von Blase sprechen, sondern wir sind eher in der Zinsblase oder Anleihenblase. Das heißt, es gibt so viel billiges Geld auf der Welt und solange das weiterhin auch so fließt, sehe ich Sachwerte jetzt nicht als Blase. Sollte das aber irgendwie mal irgendwann aufhören, dass wir plötzlich wieder 3, 4, 5% Zinsen haben, dann haben wir auf jeden Fall ein Problem. Und da muss jetzt jeder selber überlegen, ob er davon ausgeht oder nicht, weil das ist halt eine schwierige Vorhersage. Ich selber sehe es erstmal nicht, weil es schafft einfach die Wirtschaft nicht, die mit den hohen Schuldenständen, die wir jetzt überall haben, schaffen die höhere Zinsen nicht. Insofern sehe ich auf jeden Fall auf die nächsten 10, 15 Jahre keine höheren Zinsen und somit geht es auf jeden Fall nicht. Keine Blase, die platzen kann. Klar, kann es jetzt aufhören zu steigen. Städte wie Hamburg bauen auch richtig, richtig viel. So, da ist dann vielleicht auch irgendwann mal eine Sättigung und du kriegst halt nicht 16, 17, 18 Euro pro Quadratmeter, sondern halt nur 13, 14. Aber dann ist ja auch in Ordnung. Ja, also rein die Punkte, die wir eben besprochen haben, dafür brauchen wir jetzt keine explodierenden Immobilienpreise, um damit ein sehr gutes Vermögen aufzubauen, sondern wenn es einfach so weiterläuft wie jetzt und nicht politisch zerstört wird, dann haben wir da ein wunderbares Asset, eine wunderbare Assetklasse, wo wir die nächsten Jahre sehr viel Spaß mit haben können. Das dazu. Und direkt zum nächsten, oder willst du dazu auch noch was sagen?
Nee, mach mal ruhig weiter. Ich höre dir gerade gern zu.
Genau. Ja, und sonst, warum macht man das eigentlich? Also es ist nicht so, dass ich irgendwie irgendwann aufgewacht bin und gesagt habe, wow, Immobilien, das ist das, was ich schon immer gesucht habe, sondern ich hatte schon immer diesen Punkt im Kopf, ich finde es spannend, in Sachen zu investieren, die sich dann, wo das Geld halt für sich arbeitet. Ja, da kann man auch wieder jetzt philosophisch drüber streiten, ob das ein guter Ansatz ist, aber als einfach nicht liegen zu lassen auf der Bank, wo es langweilig rumliegt oder von der Inflation weniger wird, war für mich schon immer ein Antrieb. Und ursprünglich, wie gesagt, Aktien da ein bisschen zu wild unterwegs gewesen beim Spekulieren, so dass ich dann Gott sei Dank die Immobilien gefunden habe. Und warum die Immobilien? Einfach, weil sie so positiv dargestellt sind, erstens steuerlich, zweitens aus Risiko-Rendite-Aspekten und dass man das Geld hebeln kann, ist es für mich einfach der beste Weg, relativ planbar und innerhalb einer Lebenszeit und am besten noch davor einen passives Einkommen aufzubauen, eine Altersvorsorge aufzubauen, auf die man sich verlassen kann, wo ich, wenn man es halt sportlich angeht, auch nicht warten muss, bis man tatsächlich Rentner ist, sondern wenn man ein bisschen Gas gibt, schafft man es, kann man es auch gut schaffen, nach 10, 15 Jahren durch zu sein. Also je nachdem, was für jemanden heißt, durch zu sein. Aber du kannst zumindest einen kleineren Cashflow aufbauen, relativ planbar, der es dir entweder im Alter ganz entspannt macht oder wenn du es ein bisschen aggressiver machst, vielleicht auch schon, ne, mit Mitte 40 oder Anfang 50 zu sagen, jetzt muss ich zumindest nicht mehr arbeiten. Kommt immer natürlich drauf an, je nachdem, ich habe schon Lust auf das Ganze, also ich will nicht aufhören zu arbeiten, aber einfach nur noch das zu machen, worauf man Lust hat und nicht Zeit gegen Geld tauschen, das ist einfach ein extrem starker Antrieb. Wobei ich jetzt auch auf, sicherlich, das kann man auch wieder philosophisch diskutieren, auf dem Weg hört man dann auch nicht plötzlich auf, ne? Weil es wird eher einfacher, wenn man umso mehr Erfahrung, umso mehr Netzwerk, umso mehr Bonität, dann kommen halt immer wieder links und rechts Chancen. Das kann man wirklich diskutieren, wann hört man damit auf, weil wenn man immer nur weiter investiert und nie mal auch wieder verkauft zum Beispiel, dann ist das alles nur Vermögen für die nächste Generation, was auch schön ist, aber das muss man halt mal irgendwann überlegen, wie weit man das Ganze treibt. Aber auch wenn man dann sagt, man trennt sich von zwei, drei Objekten und bezahlt damit die Schulden der anderen Objekte, auch wunderbar, ne? Also das sind einfach viele Optionen, die relativ stabil in die Zukunft zeigen und das ist ein schöner Ausblick, meiner Meinung nach, beruhigt auf jeden Fall.
Ja, was möglich ist, hat ja mal der Ronald, in dem ich mal einen Livestream hier gemacht habe, gut gezeigt, ne? Also innerhalb von 2 Jahren waren es, glaube ich, hat er 118 Eigentumswohnungen aufgebaut. Und
Ja,
das
krass.
zeigt schon, was eben auch da möglich ist. Ich gehe mal hier auf ein paar Fragen ein. Das Buch kenne ich nur, das wollte ich auch mal lesen, von Gerd Kommer, Kaufen oder Mieten. Gerd Kommer ist ja hier ich sag mal, der ETF-Guru, ne? So würde ich ihn mal nennen, ja. Und er pauschalisiert mir zum Beispiel viel zu sehr das Immobilienthema und bringt auch Statistiken. Und da fand ich deinen Ansatz schön heute zu sagen, es gibt überhaupt gar nicht den Immobilienmarkt. Er macht das aber so, dass er immer sagt, weiß ich nicht, die Durchschnittsrendite von allen Immobilien in Deutschland liegt bei, weiß ich nicht, 2%. Und deswegen ist Immobilien gar nicht so geil. Aber es macht aus meiner Sicht gar nicht Sinn, das so zu betrachten, wie er tut. einfach alles zu nehmen, sondern
Und dann Eigenkapitalrendite ist ja das, was man vergleichen sollte, ist Eigenkapitalrendite zu Aktienrendite. Und dann schlagen die Immobilien eigentlich immer, weil man, ja, wenn man nun mal das Geld hebelt, meistens 15, 20, 25% Eigenkapitalrendite hat. Und das soll mir mal ein langfristiges ETF-Depot zeigen, dass das schafft.
Nee, das ist nicht so. Ich glaube, er spricht ja davon, oder was hat so ein MSCI World? Ich denke irgendwie bei 8% oder 8,5% oder sowas, ne?
Genau.
Über die letzten 30 Jahre. Deswegen, also da sehe ich es genauso, ne? Die Eigenkapitalrendite, die wirst du mit Aktien, da wirst du die Immobilien nicht schlagen. Ja. Was waren noch für Fragen? Ich schaue nochmal rein. Mehrfamilienhaus als Grundlage zur Beleihung bei der Bank, um Eigenkapital einzusparen. Genau, wenn du jetzt im Kern geht es ja, glaube ich, um die Frage, wenn du abbezahlte Immobilien hast, kannst du dir wiederum als Sicherheit für die nächsten Kredite nutzen.
Ja. Ja, genau. Also wenn man diese komfortable Situation hat, dass man so ein Objekt lastenfrei hat, mega geil. Haben nur die wenigsten Menschen.
Ja. Okay, war noch hier eine Frage. Ist immer super schwer hier, weil alles so klein ist. Nö, ich glaube, ich habe nichts. Ja, Livestream wird gespeichert. Ja, den haue ich hier rein wieder in Instagram TV. Ja, vielleicht.
Wie noch mal denn, aber die Frage mal zurückspielen, ne? Wo geht denn bei dir hin? Weil du bist ja auf verschiedenen Schienen unterwegs. Das heißt jetzt, also du hast ja in deinem Profil relativ markant direkt oben deine Ziele verfasst. Das würde mich mal interessieren, weil die sind ja Gott sei Dank alle sportlich, die Ziele, da hast du überall noch gut zu tun. Aber wo ist so, also geht es da um ein passives Einkommen? Oder weil ich stelle mir die Frage, was macht man, wenn man so ein Ziel erreicht hat? Weil das häufig ist ja das Befriedigende für einen Menschen, ein Ziel zu haben, und der Weg dahin ist das Schönste. Und wenn man dann plötzlich ein Ziel erreicht hat, was macht man dann da?
Ja, es gibt die schöne Geschichte auch von Boris Becker, der mit, ich glaube, mit 18 oder 19 das zweite Mal Wimbledon gewonnen hat. Quasi das höchste aller Ziele im Tennissport, wenn das dann deine Leidenschaft ist. Und wie bei ihm quasi die Welt zusammengebrochen ist dann, ne? Weil das eben ein Ziel war, ein Lebensziel, was eben abgeschlossen ist. Deswegen sollten, glaube ich, Ziele, also so Lebensziele, halt eher so im Wertebereich sein. Ne? Also zum Beispiel ein guter Mensch zu sein, das ist kein endliches Ziel, sondern ein dauerhaftes Ziel. Was bei mir hinter diesem ganzen finanziellen Antrieb oder hinter dieser finanziellen Motivation und diesem großen Ziel vielleicht auch steckt, ist so etwa so ähnlich, wie du sagst. Ne? Also ich möchte halt irgendwann dahin kommen, dass ich selbstbestimmt bin im Sinne von, ich möchte bestimmen, wann ich arbeite, ich möchte bestimmen, wo ich arbeite, ich möchte bestimmen, mit wem ich arbeite. Und diese Freiheit, das ist der größte Antrieb für mich persönlich.
Genau.
Und da sehe ich eben Aktien als Weg dorthin, da sehe ich Immobilien als Weg dorthin, die mir diese Freiheit dann irgendwann schenken werden. Und deswegen so ambitioniert. Aber ich sehe es auch ein Stück weit so ähnlich wie du, dass ich sage, ja, das wird ja dann nicht aufhören, ja, wenn ich in 5 Jahren, also 2025 will ich ja diese 1 Million im Aktiendepot haben und will ich ein Immobilienportfolio von 5 Millionen haben. Und dann hört es ja nicht auf, weil das Geile ist ja immer daran, diese Entwicklung macht ja so einen Spaß. Irgendwann liebt man diese Entwicklung, seine eigene Persönlichkeitsveränderung und gar nicht mehr, ich sag mal, diesen Kontostand oder so. Ne? Der ist dann gar nicht so, also so habe ich mal das Ziel aufgestellt, aber jetzt habe ich gemerkt, dass diese Entwicklung im Grunde das ist, was mir so einen Spaß macht. Ja. Das dazu.
Ja, genau. Also ich halte das für eine extrem wichtige Debatte, weil man sich sonst nur um sich selbst dreht so ein bisschen, aber weil, ne, dann werden plötzlich die Zahlen größer und die Risiken natürlich eigentlich auch im Hintergrund und man weiß nicht so richtig, wohin. Also man muss schon irgendwie darüber Gedanken machen, weil einfach nur, weil ich meine, Statussymbole sind heutzutage total langweilig und haben ja auch keinen Wert mehr und ich meine, das reizt mich halt null. Es ist tatsächlich diese Freiheit, aber Ich kenne einige aus dem Segment, die dann plötzlich irgendwie auf einmal siebenstellige Summen auf dem Konto haben. Dann machen die ein halbes Jahr lang blau und dann überlegen sie sich so gut. Und jetzt, also dann kommt halt auch relativ schnell die Unzufriedenheit wieder. Da sollte man sich halt vorher schon mal Gedanken zu machen, wozu, was dann kommt oder was dann als sinnvoll ist.
Ja, ich habe letztens mal gepostet aus irgendeinem Buch, ich weiß gar nicht mehr, ach doch, es war Rolf Dobelli, zwei Erfolgsfaktoren für Glück. Und da war das eine Sinnhaftigkeit und das andere Genuss. Und wenn du eins von beiden im Überfluss machst oder im Extrem machst, dann bist du eben auch nicht glücklich. Also wenn du die Welt rettest, Sinnhaftigkeit ganz stark hast und du arbeitest aber 20 Stunden in Afrika und rettest dort die Welt, ja, dann wirst du dauerhaft eben auch nicht glücklich sein, weil du eben null in dieser Genusssäule hast, ja. Und anders, wenn du im Genuss nur lebst, ne, da kennt man ja auch so ein paar Kandidaten, die über Party, Drogen und so weiter nur in dieser enormen Genussschwelle sind. Ja, man sieht ja häufig dann, was dann auch passiert, ne? Also auch dann ist nicht das. Und du brauchst halt, ich denke schon auch immer noch diese Sinnhaftigkeit in Kombination mit dem Genuss.
Ja, und das gilt auch wieder für Unternehmer, ne? Dann baut man sich ein Unternehmen auf, was einem vielleicht da auf dem Weg hin hilft und einen deutlich schneller nach vorne bringt. Ich sage immer, Selbstständigkeit ist Überholspur. Aber wenn man erfolgreich in der Selbstständigkeit ist, baut man sich ja auch wieder eine Struktur auf, die dann geführt werden muss. Und dann hat man quasi aus dem einen Hamsterrad es rausgeschafft und baut sich ein neues auf. Also, naja, ich finde das eine spannende Diskussion, ohne jetzt da eine Antwort drauf zu haben. Aber das sind so die Themen, die auf jeden Fall, es macht Spaß, darüber zu philosophieren.
Ja. Ja, ich schaue gerade noch mal. Waren hier noch Fragen? Hast du das? Siehst du die denn auch? Die Fragen ja, ne?
Ja, ab und zu sehe ich hier ein bisschen was, die Zeilen da.
Österreich, kann
Aber
ich was zum österreichischen Immobilienmarkt im Vergleich zu Deutschland sagen? Wahrscheinlich nicht, ne?
mich qualifiziert zumindest, ne. Aber auch da wieder, es ist zwar blöd, dass ich immer dieselben Tipps gebe, aber auch da gibt es bei Immocation-Videos
Okay. Okay, was hatten wir hier noch? Hier ist mir gerade noch was eingefallen. Ach, genau so das Thema Rücklagen. Und gerade, also es ging ja nochmal, ich glaube, den Punkt sollten wir nochmal aufgreifen. Also Kauf der ersten Immobilie, einmal so dieses Mindset. Ich meine, so niemandsfällig haben wir es immer wieder gesagt, die Vorteile, aber vielleicht mal auf die Ängste auch eingehen. Warum kaufen denn nicht alle Menschen, die die Möglichkeit haben, Immobilien? Weil sie bestimmte Ängste haben, ne? Und was sind das zum Beispiel für Ängste? Ich glaube, ein Punkt, sind diese auftretenden Kosten, die noch kommen können. Was sagst du dazu? Also sowas, du hast vorhin erwähnt, bei Wohnungen, geh doch nochmal auf diesen Punkt ein. Unkalkulierbare Kosten, wie viele Rücklagen brauche ich denn?
Ja, genau, also je nach Objektgröße natürlich, ne? Wenn du jetzt nur 4 Wohnungen in einem Haus hast, dann hast du trotzdem ein Dach und hast trotzdem eine Heizung und die ist halt verhältnismäßig teuer dann pro 4 Einheiten. Wenn du aber 22 Einheiten im Haus hast, ist natürlich verteilt sich das alles ein bisschen besser. Dementsprechend muss es zum Objekt passen. Die klassischen Mietshäuser hier in Berlin, häufig mit Hinterhaus und so weiter, die haben dann immer irgendwie 16, 18, 20 Einheiten, wie auch immer. Und ich sage so 2.000 bis 3.000 Euro im Schnitt pro Wohnung, das ist eigentlich eine gute Rücklage, ne? Dann hast du irgendwie 60, 80, 90.000 und so in so einem Topf drin. Und daraus kannst du schon ziemlich viel machen. Dann gibt es natürlich manche Baujahre, wo es noch mehr zu tun ist, irgendwie 50er, ist also ziemlich anfällig, ne? Nach dem Krieg, ziemlich einfach gebaut. Ja, aber und ist jetzt ein bisschen schwierig zu pauschalisieren, aber das ist erstmal so die Rücklage, die WEG betrifft. Und wenn du natürlich ein Haus kaufst und dann alleine für die Rücklage zuständig bist, dann hast du natürlich mehr Planungsaufwand, weil du dann gucken musst, gut, in welchem Zustand ist das Haus, was steht die nächsten 5 Jahre an. Das musst du dann ja alles selber ansparen und bist allein dafür zuständig. Da gibt es so Daumenwerte, 10 Euro pro Quadratmeter. Ja, muss man gucken. Also je nach Baujahr. Aber auf jeden Fall, ich denke mal, für die meisten betrifft es ja hier die Wohnungen kaufen. Das heißt, 2.000 bis 3.000 Euro pro Wohnung ist eigentlich ganz gut. Wenn es deutlich weniger ist, dann muss der Kaufpreis günstig sein. Wenn es mehr ist, dann hast du Glück.
Okay, und ich glaube, was könnte noch eine große Angst sein? Also ich denke, und Das war bei mir, glaube ich, auch so ein Stück weit so. Diese Angst vor Schulden. Du nimmst ein Darlehen auf und du nimmst dir ein Darlehen auf einer Größenordnung, die ja für dich absolut wahnsinnig erscheint, ne? Also, wenn man sich jetzt anguckt, du hast gesprochen von ab 2.000 € Netto Einkommen ist so eine Finanzierung möglich. Und jetzt stellen wir uns mal vor, jemand hat ein Einkommen von 2.500 € netto im Monat und nimmt jetzt einen Kredit über 200.000 € auf. Das ist natürlich ich sag mal, vom Gedanken her schon ziemlich krass, ne, in seinem Kopf. Wenn er jetzt überlegt, weiß ich nicht, spare im Monat 500 bis 700 €, wie lange würde es dauern, diesen Kredit nur von meinen Ersparnissen zurückzuzahlen, von meiner aktiven Arbeit, ne? Da ist, glaube ich, eine große Angst. Wie stehst du zu dieser Angst?
Ja, das ist jetzt schwierig, weil ich da komplett gelöst bin. Ich habe da keine Angst. Im Gegenteil, manchmal schocke ich Leute, indem ich sage, ich habe auch ein Ziel, ähnlich wie du sie ja formulierst. Nur mein Ziel ist, 10 Millionen Schulden irgendwann in meinem Leben zu haben.
Ha,
Aber da kann man natürlich erstmal große Augen dann als Reaktion bekommen. Aber wenn dagegen über 15 oder 20 Millionen, ist jetzt vielleicht egal, welche Summe, ne? Aber ich nehme meistens eine große Summe, um die Leute zu schocken. So, wenn du halt einfach eine gewisse Art von Schulden hast und dagegen stehen aber Werte, die sind 20, 30, 40% höher, ist doch alles gut. Und es geht ja darum, dass die Schulden bedient werden müssen. Das heißt, du musst sie halt an Standorten haben, wo du auch davon ausgehst, dass weiterhin auch in 20 Jahren oder 10 Jahren da noch Mieter dir die Rechnung, die Mieten, Entschuldigung, die Mieten einbringen, die Tilgung und Zinsen bezahlen. Genau, solange das gegeben ist, ist doch eigentlich völlig entspannt. Gerade bei den jetzigen Zinsen total verrückt eigentlich, dass man Geld für unter 1% bekommt und dann kann man wieder darüber diskutieren. Die eigentliche Inflation ist doch tendenziell einen Ticken höher als die ausgewiesene. Also wie gesagt, jeder, das muss man eigentlich machen, wenn man vorankommen will. Alles andere ist, ja, da gibt man eigentlich schon vorher auf, bevor man angefangen hat.
ja, und dann nochmal, finde ich auch ganz spannend, wenn ich mal 10 Millionen mir überlege, du hast dann 10 Millionen Schulden quasi und diese Schulden werden ja getragen von den Mietern. Das heißt, die Mieter, die tilgen, die zahlen die Zinsen, nicht du selbst, ne? Und wenn man jetzt mal überlegt, ich sag mal, bei einer 2% Tilgung nur, dann muss man sich mal vorstellen, dass bei 10 Millionen 2% 200.000 Euro im Jahr quasi deine Mieter, deine Schuld tilgen, ne? Was ja schon mal eine sehr, sehr sexy Summe ist, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Also der ein Großteil, das ist ja quasi versteckter Verdienst. Ich mag es nicht so nennen, aber Vermögensaufbau auf jeden Fall. Und wenn man das sich jeden Monat ausrechnen würde, was das an Wert ist, das ist richtig krass. Also das macht auf jeden Fall, das ist nochmal ein schönes Beiwerk und das kann man sich dann immer erst ausrechnen, wenn man mal 10 Jahre nach vorne schaut, wie viel dann noch Restschuld da ist. Und die meisten Banken, muss man ja ehrlicherweise sagen, sind mit 2% Tilgung auch nicht mehr, also gerade wenn man dann irgendwie Mitte 30 oder Richtung 40 geht, dann wollen die eigentlich 3% Tilgung. So, dann hast du nach 10 Jahren 30% getilgt, hast hoffentlich gut eingekauft, dann ist da meistens eine Diskrepanz von, wenn du einfach nur die Inflation als Wertsteigerung nimmst, 40, 50% zwischen Restschulden und Marktwert. Und das ist doch super. Dann hast du steuerfrei da, je nachdem, was du kaufst, naja, 50, 60% Liquidität generiert und dann, also braucht man ja, kann man, wenn man das ein bisschen multipliziert, mal 5 macht oder wie auch immer, hat man auf jeden Fall eine gute Zeit, die da kommt.
Ja, aber cool, ja. Also nochmal, finde ich geil fürs Mindset auch. Mein Ziel sind 10 Millionen Schulden, ja. Und so ein Schocker zu haben, gefällt mir sehr gut, ja. Feier ich. Also das ist nochmal so eine Angst. Und ich glaube, wenn man das begreift, dieses Spiel, ja, also vor allen Dingen ist es ja die Trennung von Schulden. Schulden sind Konsumschulden, ne? Also wenn du dir einen Fernseher jetzt dafür einen Kredit aufnimmst hier, wobei die Fernseher ja gar nicht mehr so teuer, glaube ich, sind. Aber wenn man sich so einen 10.000 € Fernseher kaufen würde, dafür Schulden nimmt, weil das Ding, das verliert ja so krass an Wert, ne? Also so Technik oder sowas. Und damit wird es ja häufig in einen Topf geworfen. Und man muss einfach sagen, bei einer Immobilie, du hast etwas, was ja auch als Sicherheit eingetragen wird. Ne? Also du hast einen aktiven Vermögensgegenstand wie eine Bilanz. Ne? Und wie du halt gesagt hast vorhin, der wird in der steuerlichen Bilanz abgeschrieben mit 2%. Aber die Realität sieht ja tendenziell anders aus. Also der steigt ja eher im Wert, als dass er weniger wert wird. Ne?
Und genau, also und auch da, ne, die Banken werden spätestens nach dem dritten oder vierten Objekt ganz genau schauen, was macht denn der Gute da. Und man sagt immer, die Banken zocken und, aber die prüfen schon irgendwann ziemlich genau und wollen dann mehr Eigenkapital oder eine höhere Tilgung von dir, damit du perspektivisch aus deinem Risiko rauskommst. Und eine Bank wird auch zum Beispiel hier, wenn in Berlin einen Neubau, wir machen ja auch Finanzierung für ganz normale Kunden, die jetzt nicht über uns auch Immobilien kaufen, sondern dann kommt Startup-Gründer XY, will sich ein Penthouse für 15.000 Euro kaufen pro Quadratmeter, dann sagen die Banken auch, wunderschön, dass er sich das leisten kann, aber wir finanzieren maximal, was weiß ich, 6.000 oder 7.000 Euro pro Quadratmeter und der Rest muss aus Eigenkapital kommen. Also es ist nicht so, dass man einen Freifahrtschein hat, jetzt diese 10 Millionen Schulden schnell zu erreichen, sondern die Banken gucken schon ganz genau und dementsprechend ist es ja auch so ein bisschen doppelter Boden. Also wenn man selber viel Zeit reinsteckt, glaubt, was Vernünftiges dort zu machen, dann kriegt man nochmal die Zustimmung der Bank, dass die da mitgehen, dann weiß man, okay, wir sind hier auf dem richtigen Dampfer.
Ja, spannend. Ja, was könnte noch, ich überlege noch so ein Stück weit, was könnte jemand noch aufhalten, halt eine Immobilie zu kaufen? Aber ich glaube, das sind so die größten Punkte. Was ich noch, was mich nochmal brennend interessiert, dann darf ich auch mal eine Frage stellen. Was sind denn aus deiner ganzen Zeit, also wann hast du die erste gekauft? 2010 oder 12? Was war das?
Nee, Ende 2010.
Ende 2010, okay. Das heißt, wir haben jetzt 10 Jahre Erfahrung hast du jetzt.
Vor allem 10 Jahre, da kommt die Steuerfreiheit bald.
Ja, genau.
Ah, da darf man auch öffentlich gar nicht drüber reden. Oh, ich habe natürlich nicht vor zu verkaufen. Nee.
Und ja, was sind denn deine Key Learnings? 3 Key Learnings musst du jetzt auswählen.
Das hätten wir mal vorher absprechen müssen.
Ja.
3 Key Learnings. Ja, auch ich bin nicht gut in Zitaten, aber da gibt es ja auch diesen Spruch, dass man kaufen soll, also nicht zu lange sich mit Analyse und Abwägungen aufhalten, sondern kaufen und dann warten, weil die Zeit hilft auf jeden Fall im Bereich Immobilien. Also in dem Sinne machen und nicht nur drüber nachdenken. Das ist ein Learning. 3 gleich auf einmal, meine Güte. 3 Learnings.
Hast du ja nicht so viel gelernt in der Zeit.
Ja, das ist, was heißt 3 Key Learnings? Also, dass es funktioniert, ist ein Learning, aber ich meine, das ist jetzt ja, das, sonst würde ich es ja nicht machen. Wir sind am liebsten da, wo Probleme sind. Das heißt, alles, was schwierig ist, wo andere Leute keine Lust drauf haben, da fühlen wir uns wohl, weil wir haben die Zeit, das ist unser Vollzeitjob. Überall, wo Probleme sind, kann man Werte heben. Das heißt, wenn du ein Haus hast, was keiner haben will, oder ein Objekt hast, was keiner haben will, dann gibt es da einen Grund für und dann wird der Preis so lange sinken, bis es ein guter Deal ist, dass es jemand haben will. Und es gibt zum Beispiel auch, wenn das jetzt ein Learning war, oder ein Learning, keine Ahnung, auf jeden Fall bin ich hellhörig, wenn die Leute sagen, das ist ja Schrott oder so, dann werde ich erst richtig interessiert. Und ja, es gibt halt, wenn man es als Learning aussprechen möchte, es gibt kein schlechtes Objekt, sondern es gibt dann dafür einen fairen Preis. Und selbst wenn es total, wie du schon vorher sagtest, von Gerhard Höher ein heftiges Endline ist, dann muss halt der Preis ein Stückchen runter und dann kann auch das wieder ein super Deal sein. Also sich einfach nicht abschrecken lassen von Pauschalisierung, von Aussagen von anderen, selber den Kopf anmachen, Zeit investieren, natürlich ist alles, für solche Themen braucht man Zeit. Wenn man die nicht hat, dann gerne auf uns zukommen oder nicht machen möchte, nicht in die Hand nehmen möchte. Aber ja, Key Learnings, Netzwerken, einfach, ne, mit Menschen sprechen, darüber machen, just do it, wie Nike sagen würde.
Ja. Hier kamen noch ein paar Fragen. Thema Hausgeld. Kannst du das mal erklären? Also was ist umlagefähig oder gibt es da eine Formel, die man bei der Grobberechnung zugrunde legt?
Ja, also es gibt umlage- und nicht umlagefähige Kosten. Umlagefähig, der Name schon sagt, trägt der Mieter. Berechnest du also weiter. Und das sind so per Faustformel 2,50 € bis 3 € pro Quadratmeter der Wohnfläche und dann ungefähr 1 € für, je nach der Größe der Wohnung natürlich, ungefähr 1 € für nicht umlagefähige Kosten. Und die musst du dann selber tragen, weil ja Verwaltung etc. Also gibt halt ein paar Punkte, die du einfach nicht weitergeben kannst an den Mieter.
Warum hast du gesagt, dass das Erdgeschoss anders bewertet wird? Warum hast du das runtertaxiert um 10%?
Ja, ist einfach Markterfahrung. Ich selber finde Erdgeschoss überhaupt nicht schlecht, gerade wenn man an barrierefreies Wohnen denken sollte. Also das ist auch da wieder, ne? Alle sagen, Erdgeschoss ist nicht schön, dann sage ich, cool, dann nehme ich das Erdgeschoss, weil dann ist es ja irgendwie günstiger, obwohl es in einer super Lage ist. 10%, 15% günstiger. Die Miete hätte ich jetzt nicht 10% günstiger gesehen, unbedingt in einem Erdgeschoss. Vielleicht 5% günstiger so. Und schon hast du wieder dir eine kleine Chance erarbeitet. Also ich habe selbst ja im Prenzlauer Berg ein Erdgeschoss, das läuft super.
Okay, cool. Ja, Tobi, vielleicht nochmal abschließend. Ja, jetzt hast du ein bisschen ja schon erzählt. Du hast deine Company auch, Immovisory. Ich habe auch erzählt, ich habe schon zwei Immobilien durch dich auch erfolgreich gekauft und bin durch dich auch einfach ins Machen gekommen, glaube ich, ganz gut. Und es hat mir nochmal die Sicherheit gegeben. Und deswegen bin ich da auch sehr zufrieden. Was kann man denn jetzt über dich machen? Willst du dazu noch mal ein paar Worte? Also willst du dich noch mal selbst hier bewerben?
Ja, klar, gerne. Also Immovisory, wie der Name versucht zu besagen, Immobilienadvisor. Das heißt, wir unterstützen Menschen, die in Immobilien investieren wollen, aber nicht die Zeit, die Lust, die Erfahrung haben, sich mit dem Thema ausgiebig zu befassen. Weil nur wer sich damit ausgiebig befasst, kann gute Deals machen. Die haben nun mal diese Zeit, haben nicht viele oder die arbeiten oder haben Familie und das hindert sie daran, da in die Umsetzung zu kommen, sodass wir einfach Menschen an die Hand nehmen, mit ihnen zusammen Strategie entwickeln, was passt zu ihrem Profil, was wollen sie erreichen. Dann schlagen wir oder wir stellen dann regelmäßige Objekte vor, sobald wir ein Suchprofil zusammen erstellt haben, stellen Objekte vor, besprechen die Objekte mit den Mandanten, sind, weil gerade die Frage kommt, nur an den Standorten aktiv, wo wir auch selbst investiert sind, weil nur da können wir ein gutes Netzwerk aufweisen, und nur da haben wir auch eine gute Einschätzung. Das heißt, Leipzig, Berlin, Berliner Speckgürtel, Hamburg sind ein Team von 5 Leuten aktuell, machen mit dem sie den gesamten kompletten Ankaufsprozess. Das heißt, Entwicklung der Strategie, Suchprofil erstellen, verschiedene Objektvorstellungen, also regelmäßige Objektvorstellungen, Finanzierungsvorbereitungen, Objektunterlagenprüfungen, Verhandlungen mit der Verkäuferseite. Das heißt, alles, was man eigentlich im Ankaufsprozess machen sollte, was vielleicht die einen oder anderen so auch noch nicht gemacht haben. Gerade wenn es ein Schnäppchen ist, müssen wir uns natürlich auch gegenüber Konkurrenz durchsetzen. Da haben wir jetzt mittlerweile ein bisschen Erfahrung sammeln dürfen, wie das eher funktionieren kann. Und ja, das ist im Endeffekt den Service, den wir anbieten. Finanzierungsberatung ist aber auch unabhängig von diesem Ankaufsservice, dass wir auch ganz einfach so Finanzierung anbieten. Das heißt, jetzt hier gerade in Mitte, ne, viele Leute, die sich hier schöne Eigennutzwohnungen kaufen und dann eine Finanzierung brauchen, auch da sind wir natürlich ein guter Ansprechpartner für.
Und sag mal, hat dein Businessmodell nicht einen kleinen Widerspruch in dem Sinne, dass du selber 10 Millionen Schulden aufbauen willst? Das heißt, du wirst ja mir als Kunden gar nicht die beste Wohnung geben, weil die kaufst du doch selber.
Die beste Wohnung ist gut. Also wie für alle ist auch für uns Eigenkapital ein limitierender Faktor. Ich bin auch als Selbstständiger natürlich lange Zeit eingeschränkt gewesen, was Finanzierung anging. Das ist jetzt Gott sei Dank wieder ein bisschen besser. Aber es ist natürlich so richtig, dass ich auch immer mal wieder eine Wohnung kaufen werde im Jahr oder mal eine hier, mal eine da. Aber unser Dienst ist darauf ausgelegt, dass wir wirklich regelmäßig viele gute Objekte finden, das auch schwierig ist, aber trotzdem haben wir da wirklich eine deutlich höhere Durchlauf, als ich jetzt kaufen könnte, weil, wie gesagt, Eigenkapital ist auf jeden Fall ein limitierender Faktor. Und ja, wie gesagt, das ist eigentlich das, was uns auszeichnet. Und wo ich es vorhin gesagt habe, klar, mit Immocation, das ist auch ein valider Punkt, ne, dass wir mit Immocation natürlich auch immer mal wieder jetzt was in Zukunft kaufen wollen. Aber da ist eine ganz klare Abgrenzung, dass wir erst ab siebenstellig kaufen wollen. Das heißt, das ist eigentlich ein Volumen, wo 95% unserer Kunden erstmal in den nächsten Jahren zumindest nicht hinkommen werden. Das heißt, da grenzen wir das auch so ab, dass sich da kein Interessenkonflikt ja, entsteht. Aber auch so haben wir natürlich den Punkt, wenn wir jetzt 5 Kunden haben, die ein ähnliches Profil haben, mit wem sprechen wir über die Wohnung? Ne? Wir müssen dann einfach entscheiden, wer ist jetzt gerade am aktivsten, am motiviertesten, am besten vorbereitet für dieses Objekt. Ne? Das heißt, das ist trotzdem ein Thema, was man nicht komplett lösen kann, weil es gibt leider Gottes mehr Menschen, die investieren wollen als Objekte, die lohnenswert sind.
Okay, hier war noch eine Frage, die verstehe ich aber nicht ganz, hier vom Alex. Was tun, wenn an einem gekauften Standort plötzlich extrem viel gebaut wird? Wird es dadurch massiv schwerer, ach so, wenn da eine Baustelle jetzt quasi ist, oder wie?
Ja, ich hätte jetzt eher gedacht, wenn plötzlich so viel Angebot da ist, aber wir haben ja keinen Standort in Deutschland, wo plötzlich mehr gebaut wird, als Nachfrage ist. Selbst, ich glaube, Hamburg ist Spitzenreiter mit den Bautätigkeiten pro Einwohner. Und selbst da, ja, fallen auf jeden Fall keine Mietpreise.
Okay, ja, Tobi, dann ja, vielen, vielen Dank, dass du das heute mit am Start warst. Und ja, was muss ich denn jetzt tun, um dich zu bestechen, damit du nicht deinen ganzen Kunden die guten gibst, sondern mir?
Ja, bestechen. Nee, das funktioniert nicht. Wir haben feste Sätze, zu denen wir arbeiten. Aber vor allen Dingen einfach mit uns, wenn jemand aktiv da werden möchte, auch im Austausch bleiben. Ne? Wir haben häufig, dass wir Objekte vorschlagen und dann hört man von jemandem 3 Tage lang nichts. Das motiviert natürlich dann nicht so richtig, da Gas zu geben in dem Akquiseprozess. Aber das hatte ich bei dir nie das Gefühl, dass du dich nicht darum gekümmert hast, wenn wir dir einen Vorschlag gemacht haben.
Ja. Nee, cool, dann lass noch mal über deine heutige Besichtigung nochmal sprechen, vielleicht morgen. Und vielen Dank und dann bis bald, Tobi, ne?
Aber schönen Abend, schöne Grüße an alle, die zugeschaut haben.
Jo, hau rein, ciao.
Bis dann, ciao.
Das war eine weitere Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg. Bitte nimm dir eine Minute und unterstütze uns mit einer Bewertung. Folge Maurice Borg bei Instagram und profitiere von seinen täglichen Buchausschnitten aus den besten Büchern unserer Zeit. Sein Profilname ist mb-maurice-borg.